50 Shades of Rain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Hallo zusammen.
Moin.
Wir sind wieder da und ich bin ganz aufgeregt. Ich fühle mich ganz, ganz merkwürdig, weil ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich kenne diese Atmosphäre hier nicht. Es sieht so anders aus. Was du mich hinführt.
Ja, es ist nicht dein Wohnzimmer, es ist nicht mein Wohnzimmer, es ist keines unserer Arbeitszimmer. Wir sind heute in den Easy Studios und heute wird's royal. Wir haben nämlich jemanden mitgebracht.
Hallo, ich glaube, das ist jetzt mein Part, einmal Hallo zu sagen. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung und ich glaube, ich stelle mich einfach mal selber vor.
Sehr gerne.
Mein Name ist Pierre Gruff, ich bin Brand Ambassador für Royal Bruckler unter anderem und habe die Ehre, hier heute bei euch im Podcast mit dabei zu sein.
Wir freuen uns richtig, richtig doll, dass du heute mit am Start bist. Ich freue mich richtig, richtig doll auf das Line-Up, was wir uns überlegt haben für heute und ja, mehrere Premieren. Vor allen Dingen, du bist ja frisch ausgezeichnet worden als einer der besten Brand Ambassadors des ganzen Landes. Warum hast du überhaupt noch Zeit für uns jetzt, wo du so hoch dekoriert bist?
Ja, jetzt bin ich auch nervös. Den habe ich ja schon fast wieder vergessen, den Titel. Nein, Quatsch. Du hast recht. Die Zeit ist wirklich knapp. Ihr könnt froh sein. Anfang des Jahres geht's noch ein bisschen, aber wir starten ja schon wieder in die nächsten Messen und da laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren und Köln ist außerdem ja bei mir vor der Tür. Also wer da nicht die Zeit in sich nehmen möchte, da weiß ich es auch nicht.
Ein Zahnrad greift ins andere. Zum royalen Tag heute mit Royal Bruckler haben wir, du hast es gerade schon erwähnt, Johannes, ein fantastisches Line-Up aufgefahren. Royal Bruckler muss ich allerdings dazu sagen, obwohl wir jetzt schon viele Jahre Whisky trinken und doch viele Whiskys kennen, muss ich ehrlich sagen, bei mir auf dem Schirm ist Royal Bruckler jetzt auch schon eine Weile, aber doch erst deutlich nach dem Whisky-Einstieg gekommen. Es ist nicht die Marke, die man beim Einstieg oder unter den großen Whisky-Marken jetzt als erste mit kennenlernt. Es ist doch so ein bisschen versteckter, der Royal Bruckler.
Ja, bin ich voll bei dir. Ich habe auch tatsächlich keinen einzigen bei mir zu Hause im Schrank. Und das ist eigentlich auch meistens schon signifikant für, wie lange beschäftige ich mich mit dem Spirit. Deswegen freue ich mich heute umso mehr, dass wir direkt 5 neue kennenlernen. Ich habe tatsächlich auch von denen, die hier stehen, nur den 12er bisher getrunken.
Dann freue ich mich umso mehr, dass ich die richtigen mitgebracht habe.
Eben diesen hatte ich noch nicht. Da können wir vielleicht direkt mal übergreifen. Wie sind wir denn eigentlich zum Pierre gekommen? Und so ich auch ein bisschen zum Royal Bruckler. Denn ich habe glücklicherweise mittlerweile auch Royal Bruckler zu Hause in meiner privaten Sammlung.
Yes.
Denn wir haben uns auf der Whisky Live in Hamburg kennengelernt, sind ins Gespräch gekommen und du hast mich begeistert für Royal Bruckler. Ich kam nicht mehr an einer Flasche vorbei, die ich unbedingt mitnehmen musste, die mich so vom Hocker gehauen hat, weshalb ich mich so gefreut habe, dass wir heute diese Folge machen können, dass ich auch tiefer ins Portemonnaie gegriffen habe dafür, dazu später mehr, weil es mir das wert war. Dieses Erlebnis war es mir wert, dass ich den mitgenommen habe und so sind wir auch zusammengekommen, dass wir gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal irgendwas auf die Ohren zusammen machen und Whisky Live ist noch nicht so lange her, dafür ging es relativ schnell.
Ja, das stimmt. Also wir haben ja auch gerne mal gefühlt von Idee bis zur Umsetzung ein ganzes Jahr, was ins Land geht. Das war jetzt echt flott und ambitioniert, lag aber auch an dir, Pierre. Du hast uns ja quasi noch auf dem Rückweg von der Messe direkt angeschrieben und gesagt, ey Jungs, ich will, dass wir das machen. Wann habt ihr Zeit? Januar ist noch verfügbar. Und jetzt sitzen wir hier.
Ja, ganz genau. Ja, wie ich gerade schon sagte, der Januar ist da noch ein bisschen so der Einstieg. Eigentlich ist da noch für uns oder wäre für uns noch in Hamburg die Messe gewesen, die Hanse Spirits.
Mhm.
Die fällt für uns dieses Jahr leider aus. Von daher hatte ich da so ein kleines Loch und habe mir gedacht, Mensch, warum nicht jetzt? Und ihr seid vor der Haustür, das muss doch irgendwie klappen.
Wir holen dich aus diesem Loch raus. Und ich weiß auch womit. Nämlich mit unserem Einstiegswhisky. Mit dem Royal Bruckler 12.
Ja, richtig. Royal Bruckler 12. Ihr könnt es jetzt da draußen nicht sehen, aber ich glaube, die Farbe von diesem Whisky spricht schon für sich. Und zwar, wie Royal Bruckler auch ein Konstrukt ist für Sherry-lastige Whiskys, Sherry-Fassreif, ist auch dieser ein Sherry-Fass aus dem Oloroso und entsprechend halt auch die Farbe. Ich finde, die Farbe ist schon sehr viel aussagend auch für die Marke als solches. Es ist eine sehr dunkle Farbe, es ist spricht für sich und ich hoffe, dass ihr entsprechend auch den Geschmack wiedererkennt.
Das finden wir in wenigen Sekunden raus.
Ich glaube, das ist der besagte Teaser, den du meintest.
Ja, genau, richtig.
Dass ich dann endlich jetzt mal zusehen sollte und die Gläser voll zu machen. Genau, also wie gesagt, Roy Bruckler 12. Wir haben mit Roy Bruckler 12 tatsächlich auch wieder 46 Volumenprozent. Warum sage ich wieder? Das ist bei uns tatsächlich in unserer Company immer mehr das Gang und Gäbe-Thema, dass wir 46 Volumenprozent haben wollen.
Finde ich super.
Bei Roy Bruckler schon ein bisschen länger, was ich auch sehr befürworte und ihr werdet es gleich auch sicherlich merken. Das ganze Thema Kühlfiltration und Färbung ist hier auch ein großes Thema, weil keine Kühlfiltrierung und auch nicht gefärbt ist uns auch sehr wichtig, für uns ein großes Qualitätsmerkmal.
Definitiv.
Ihr wisst ja sicherlich, was das alles bedeutet und was ihr jetzt dementsprechend im Glas habt, qualitativ.
Ja, auf jeden Fall. Sehr gut.
Du sprichst mir übrigens aus der Seele. Wie oft habe ich in unseren über 60 Folgen schon erwähnt, großartiger Whisky, sehr guter Geschmack, teilweise über 20 Jahre Reifung und dann runterverdünnt auf 40%.
Ja.
Und du merkst, da geht noch so viel mehr, wenn ihr dem 6, 7, 8, 9% mehr geben würdet. Aber nein, es sind 40%. Das ist schade. Umso mehr freue ich mich, dass man sich bei Roy Bruckler entschieden hat, schon beim Einsteiger, es ist ja mit 12 Jahren schon der Einsteiger in die Core Range, mit 46% ins Spiel zu gehen.
Ich bin außerdem noch tief beeindruckt, dass du gleichzeitig erzählen und eingießen kannst.
Du, ich habe Messeerfahrung. Ich habe natürlich sehr viele Kunden dann vor mir stehen und wenn ich jedes Mal eine Pause mache, um das Glas zu treffen, dann werden meine Kunden nicht glücklich. Von daher, ja, also ich habe ein bisschen geübt, um ehrlich zu sein.
Hat mir genau, schon was voraus.
Ja, ey, ohne Witz, ich könnte niemals auf der Messe arbeiten. Ich habe auch schon Anfragen bekommen, so kannst du mir helfen. Ich glaube, ich würde gnadenlos scheitern, weil ich bin so monotasking.
Man muss da auch gut aussehen. Also
das ist bei mir sowieso das Thema.
Aber nur ein kleiner Spaß, du bist wunderschön.
Aber danke dir, mein Schatz. Apropos gut aussehen. Farbe, wie du schon gesagt hast, im Glase kommt die auch nochmal richtig schön rüber. Wir sind hier in einem tiefen Kupfer bis Bernstein.
Hättest du mich gefragt, ohne zu wissen, was es ist, hätte ich gesagt, entweder er ist älter oder ihr habt Zuckercouleur reingemacht. Das ist viel Farbe, sehr dunkles, braun angehauchtes Bernstein, schon ins Bräunliche gehen für 12 Jahre. Ordentlicher Fasseinfluss.
Ja, absolut. Und was mir gerade ganz besonders auffällt, in dem relativ kleinen Raum, würde ich jetzt mal behaupten, dass der sich sofort mit diesem Duft gefüllt hat. Mhm.
Das ist krass, oder?
Ich habe es ja gerade erst eingeschenkt, aber das ist mir gerade sehr intensiv aufgefallen und es ist eine wunderschöne Nase und ich habe noch nicht einmal das Glas wirklich unter der Nase gehabt jetzt. Immer wieder aufs Neue, Roy Bruckler 12. Das ist ein absoluter, nicht nur Gaumenschmaus, sondern auch ein Nasenschmaus tatsächlich.
Absolut.
Ich finde ihn sensationell, ja.
Ich habe auch noch nicht dran gerochen, aber du hast vollkommen recht, füllt sich direkt der Raum mit.
Harmonisch bis hinten gegen.
Ja, ich habe ein bisschen grünen Apfel, ich habe so ein bisschen Zuckerrübensirup.
Du hast die typische Sherry-Fruchtigkeit auch. Also ich merke sofort, dass es ein Sherry-Whisky ist. Eine dunkle Frucht, aber ich gewinne dem auch ein paar helle Früchte ab im Vergleich zu vielen Sherry-Whiskys sonst. Ja, das Fallobst, grüner Apfel, bisschen Birne, hellere Frucht, aber du merkst trotzdem, dass es ein Sherry-Whisky ist.
Mhm, ja, Rosinen.
Genau, du hast auf jeden Fall auch diese vollmundigen Gewürznoten. Das ist auch genau das, was mir als allererstes gerade in der Nase aufgefallen ist hier im Raum. Ja, es ist und bleibt ein Whisky, der auch opulent, reichhaltig und kräftig ist, also auch nahezu überschwänglich. Das ist auch ein Charakter, den Roy Bruckler auf jeden Fall so konzeptioniert hat, damit auch der Sherry entsprechend vernünftig zur Geltung kommt. Oloroso Sherry ist nun mal auch nicht der gängigere Whisky. Es ist ja dann doch immer mehr eigentlich PX, also Pedro Ximénez. Mhm. Haben wir auch bei uns im Portfolio, kommen wir gleich noch zu.
Yes.
Aber wir haben mit Oloroso natürlich auch eine gewisse Süße. Und diese Süße finde ich, ganz ehrlich, erst seit Roy Bruckler 12 wieder sehr angenehm. Mhm. Ich habe, weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch noch mitgemacht und erinnert euch, es gab ja eine Zeit, da waren wirklich sehr, sehr viele Sherry-Bomben da draußen
auf dem Markt. Ja, total.
Und ich hatte immer das Gefühl, ich habe mich daran satt getrunken. Mhm. Es war Layer nach Layer immer noch eine Epoche und eine Ebene mehr an Sherry. Und irgendwann war der Whisky im Mund und ich wusste vor lauter Sherry nicht mehr, wo ich da noch hindenken soll.
Ja.
Und das fällt mir jedes Mal wieder auf, obwohl ich, nur weil ich sie repräsentiere, nicht damit sagen möchte, das ist das Beste, sondern es ist einfach qualitativ ein sensationeller, sherry-lastiger Whisky, wobei er dennoch sehr definiert und sehr fein wirkt. Und hier kommen wir tatsächlich kommt das Thema Royal wieder auf. Ne? Es ist auf jeden Fall königlich angenehm.
Sehr schön gesagt.
Ob er auch königlich angenehm schmeckt.
Das ist doch das perfekte Schlusswort, um jetzt das erste Prost einzuleiten.
Das würde ich auch sagen.
Slange.
Vielen Dank, dass du da bist. Slange.
Slange.
Der ist richtig, richtig konsistent. Du riechst dran und du schmeckst, was du gerochen hast. Ich finde, der ist richtig ehrlich. Wir hatten in den letzten Folgen immer wieder Whiskys, die von der Nase zum Gaumen so unterschiedlich waren. Aber der erfüllt das, was er in der Nase verspricht.
Ja, er hat auch einen ganz guten Antritt. Also 46 Volumenprozent sind nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach. Er lässt sich auf jeden Fall gut blicken. Aber wenn ihr das merkt, hinten raus kommt dann doch nochmal die Sherry-Note hervor. Und das ist uns auch sehr wichtig, dass diese bleibt. Das ist natürlich mit den 46 Volumenprozent ganz gut umgesetzt im Sinne von Alkohol eingebunden, aber dennoch nicht zu alkohollastig. Alles, was über 46 Volumenprozent ist, also entsprechend Fassstärke, könnte hierbei tatsächlich schon fast ein bisschen zu viel wirken. Wie man es vielleicht bei anderen Whiskys mag, so wollen wir das Ganze doch noch sehr rund belassen, aber trotzdem dominant, opulent. Und diese Gewürznoten in meinen Augen sind hier so gut rausgeholt, unter anderem durch diese 46 Volumenprozent Alkohol.
Definitiv. Ich habe auch eine ganz breite Gewürzpalette. Ich habe dunklen Pfeffer, ich habe so ein bisschen Zimt. Mandel ist jetzt kein Gewürz, aber sowas Mandeliges habe ich auch mit dabei. Das ist echt spannend.
Ich habe auch eine Art dunkle Schokolade noch. Ja. Diese Süße, die dann doch noch so ein bisschen dieses Bitterne hat. Also ich denke eher so an die dunkle Schokolade.
Ja, Backkakao.
Ganz genau.
Du merkst ein bisschen, finde ich, wo sich selbst Royal Bruckler auch einsortiert. Weil das ist der Einsteiger ins Royal Bruckler Segment. Und das denkst du nicht, wenn du ihn trinkst. Wenn du andere Einsteiger-Whiskys von guten, sehr angesehenen, auch Destillerien mit einem tollen Whisky kennst, dann sind die Einsteiger doch weniger komplex. Weil ich merke hier nicht nur einen sehr gut eingebundenen Alkohol, trotzdem einen ordentlichen Antritt durch die 46%, sondern auch eine Komplexität, dass ich am Anfang die hellen Früchte, das Fallobst wiederfinde mit Gewürzen, ein bisschen scharf. Genau, Pfeffer habe ich auch sehr stark, was so ein bisschen was Spicy-Note mitbringt. Aber plötzlich hinten raus, wenn du es dann eine Weile im Abgang hast, kommt erst richtig der Sherry raus. Dann entfaltet der sich in zweiter Instanz quasi erst. Mhm. Sonst trinkst du den Sherry-gereiften Whisky, schmeckst den Sherry, das schmeckt gut und der ist wieder weg.
Ja.
Hier kommt der später erst raus. Das bringt eine Komplexität mit sich, die ich ehrlicherweise von Einsteiger-Whiskys nicht gewohnt bin.
Ja, du hast vollkommen recht. Und was direkt auf das gleiche Konto einzahlt, ist, dass durch diesen Prozess, den du am Gaumen beschrieben hast, der ja auch eine gewisse Länge im Abgang hat. Und normalerweise ist ja der Einsteiger eher der kurze Vertreter vom Abgang. Und da kommt dann mit steigendem Alter, anderen Fässern, da kommt dann die Länge im Abgang. Aber der ist jetzt ja schon als 12er Einsteiger ultra lang.
Ja, das hat auch seinen Grund. Also ganz klar, man wollte hier damals einen Whisky präsentieren, damals zum damaligen König, um sagen zu können, der wird dir schmecken. Er hat ihn gefordert, er hat ihn bekommen. Es ist ein königlicher Whisky geworden, deswegen auch der Royal-Titel. Ja, und man hat ihn damals so konzeptioniert und unsere Stephanie McLeod, die Masterblenderin und Maltmasterin, hat sich dem natürlich auch angenommen und entsprechend diesen Whisky weiterentwickelt. Ja, seit 98 bei uns im Unternehmen, bei Bacardi, macht sie diese Arbeit mit mehreren Marken und mit Royal Bruckler hat sie natürlich eine ganz große Aufgabe übernommen. Also auch wirklich einen solchen präsenten Whisky, trotzdem sehr rund, auch ein bisschen fruchtig teilweise noch. Und wir testen uns ja jetzt gleich einmal ein bisschen durch. Ihr werdet merken, dieses, lass uns das Royal nennen, ist halt wirklich, zieht sich durch. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns, dass wir dem natürlich auch standbleiben. Ja, und sie ist auch dafür ausgezeichnet worden und das, wie ich finde, zu Recht. Als erste Dame im Business 2006, wenn mich nicht alles täuscht, das erste Mal.
Krass.
Ja, richtig, genau. Und sie ist jetzt mittlerweile 7-mal in Folge. Das heißt, ausgezeichnet worden ist sie damals 2006 schon für diverse andere Sachen, aber beste Maltmasterin der Welt ist sie dann jetzt schon 6-mal in Folge. Ja, genau. Das kann sie, das macht sie und wir hoffen, dass sie das auch noch ganz lange für uns macht.
Das ist echt beachtlich. Also wir haben tatsächlich witzigerweise in den letzten Folgen immer wieder über das Thema Frauenpower in der Whisky-Branche gesprochen. Jetzt in der letzten Folge gegen Glassau mit Rachel Berry und auch bei Glenmorangie, bei Nacneen. Das kommt ja immer mehr, dass Frauen in die Whisky-Branche drängen. Aber dass sie so früh schon am Start war mit so krasser Arbeit und auch mit so einem Endprodukt, was im Glase so performt, Chapeau.
Absolut. Du sagst da was sehr Entscheidendes. Da müssen wir Männer uns nichts vormachen. Die Damen haben einfach die bessere Nase. Es ist bewiesen. Es ist einfach bewiesen und dem möchte ich nicht widersprechen, denn es ist wirklich so. Also ich weiß, wenn ich das richtig verstanden habe, eure Frauen kommen ja auch in den Genuss, Whisky zu trinken.
Selbstverständlich.
Und demnach werdet ihr euch auch unterhalten und ihr werdet es wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal merken, dass sie sehr viel intensiver tatsächlich Gerüche wahrnehmen können.
Die Meinungen gehen sehr weit auseinander. Das ist tatsächlich so.
Ja, genau. Und das ist phänomenal. Ich finde das sehr wichtig. Ich sehe das als als einen großen Vorteil, dass wir da tatsächlich weibliche Unterstützung haben, weil das hilft uns und unseren Horizont immer weiterzuentwickeln natürlich sehr. Sie ist große Weinliebhaberin, das kommt natürlich noch hinzu. Das heißt, sie hat viele, viele Möglichkeiten, da mit ihrem Know-how auch in Sachen Whisky viel beizutragen. Und auch das werden wir heute einmal kurz kennenlernen dürfen.
Stark. Ich liebe ja Weinfinishes. Das ist so mein Guilty Pleasure bei Whisky. Weinfinishes ist das, wo man mich immer mitkriegt. Deswegen freue ich mich, dass Nummer 5 von 5 heute im Weinfass nachgereift ist.
Jetzt sind wir so royal angetreten. Ich weiß gar nicht, wohin das noch führen soll. Wenn das schon der Einstieg war und wir gerade mal am Anfang stehen. Worüber sprechen wir eigentlich? Royal Bruckler ist ein Highland Whisky und ich meine es auch an der Note ein bisschen rauszuschmecken. Es ist ein Highland Whisky aus der Nähe, grob Nähe von Inverness ist es gelegen. Das heißt, Inverness ist viel ein Begriff. Wenn ich nach Schottland fliegen möchte, ist das einer der Zielflughäfen, die ich wählen kann. In Cawdor, spricht man das so aus? In Cawdor, der Ort?
Cawdor, genau.
Cawdor.
Ja. Gut, dass wir hier einen Native Speaker am Tisch haben.
Ja. Naja, ich bin vorsichtig, Native Speaker zu sagen. Ich habe viele Jahre in Schottland gelebt. Das haben, glaube ich, schon viele mitbekommen. Ja, das kommt mir vielleicht gerade zugute. Das nutze ich natürlich dann auch aus, mich dann auch immer wieder entsprechend vernünftig auszudrücken.
Sehr schön. Finde ich richtig gut. Das ist nämlich normalerweise so mein Part immer, so zu erzählen, wo kommen die gälischen Begriffe her, wie wird es ausgesprochen, was bedeutet das übersetzt. Aber jetzt natürlich jemanden mit Know-how von vor Ort zu haben, bitte nimm jede Chance wahr, uns zu klugscheißen. Jede.
Ich nehme dich beim Wort.
Viertelstunde vom Flughafen bis zur Destillerie mit dem Auto.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht weit. Deswegen habe ich mir den Ort auch so ein bisschen gemerkt, weil es eben wirklich ein relativ bekannter Ort ist, der nicht allzu weit weg ist. Whisky machen sie unter anderem auch deswegen so gut, weil sie so unheimlich viel Erfahrung haben. Nämlich seit 1812 stellt Royal Bruckner Whisky her. Das heißt auch schon über 200-jährige Tradition. Also auch eine der Destillerien, die wir hier in unserem Podcast behandeln, die auf eine lange, traditionsreiche Vergangenheit zurückblicken. Und wir haben jetzt so viel über diesen royalen Whisky gesprochen. Das kam schon relativ früh. 1833 durften sie sich erster schottischer königlicher Hoflieferant schimpfen.
Ja.
Da kommt auch dieses Royal her und ist heute, wenn ich richtig informiert bin, eine von nur 3 Destillerien,
korrekt,
die dieses Royal noch im Namen tragen dürfen.
Ja,
ganz genau. Richtig. Es war allerdings, und das vielleicht schon der erste Klugscheißer-Punkt für mich hier, die erste Destillerie. Und deswegen war das ein Mitgrund, warum man diesen Titel weiter behalten durfte. Beziehungsweise, wenn ich Titel sage, das ist ja das Royal Warrant. Nicht nur den Titel, sondern auch den Namen. Das ist ganz entscheidend. Also den Titel als solches nicht mehr, aber man hat ihn halt in den Namen mit integriert. Und somit hat man die Entscheidung getroffen, dass da es die erste war, das natürlich auch weiter behalten darf.
Ja.
Und wenn ihr euch die Flasche und die Verpackung mal anschaut, das Royal Warrant ist natürlich nach wie vor noch dezent präsent.
Definitiv. So dieses Blaue mit dem Gold, das sieht wirklich königlich aus. Das erinnert mich so ein bisschen an die Garderobe von den großen Herrschern in Europa. Dieses richtig schön. Ist es nicht sogar Königsblau? Deswegen auch.
Ja, böse Zungen behaupten, es wäre tatsächlich ein Marketingprodukt.
Ja.
Nein, also sagen wir mal so. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass man genau diesen Ton getroffen hat. Ja. Es macht ja auch nicht mehr wie Sinn. Es ist ein Royal Product und wir haben den Namen, wir dürfen ihn nutzen und warum nicht auch ihn nutzen? Es ist und bleibt die erste Distillerie in Schottland, die das Royal Warrant verliehen bekommen hat.
Richtig. Absolut. Royal Lochnagar etwas später.
Lochnagar, ja, da habe ich auch ein Zuhause im 12-Jährigen.
Lochnagar, meine Güte, da musst du uns auch helfen. Wie wird das ausgesprochen?
Nogger ist ein Eis.
Nogger ist ein Eis. Nogger ist ein
Eis. Ja, also das Loch ist auf jeden Fall schon mal richtig. Du wirst lachen, auch das machen viele falsch. Es ist definitiv nicht Loch, weil das ist immer ganz lustig mit den Engländern, die das nicht sprechen können. Es ist Lochnagar, also die Betonung liegt ein bisschen auf dem Agar.
Sehr gut, siehst, wieder was mitgenommen. Und Glen Uri war die andere, die noch dieses royale Präfix bekommen hat, beziehungsweise die haben es ans Ende gestellt, also Glen Uri Royal, aber die gibt es schon gar nicht mehr. Die sind schon seit Jahrzehnten zu.
Das sagt mir auch ehrlicherweise gar nichts.
Nee, die sind zu, die gibt es nicht mehr und das war eben die dritte Destillerie, die es mal gehabt hat, aber wie gesagt, spielt keine Rolle mehr. Und jetzt eine Frage. Wir wissen ja, dass Laphroaig derzeit der Haus- und Hoflieferant von König Charles ist. Warum taucht da kein Royal auf?
Das ist genau der Punkt, den ich gerade meinte. Also man hat ihm nicht nur das Royal Warrant verliehen, sondern halt auch mit in den Titel eingenommen. Das hat Laphroaig nicht gemacht. Sie haben allerdings das Royal Warrant auch auf der Flasche, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das ist sogar auch ein Muss, um diesen Titel natürlich auch zu repräsentieren. Du siehst es in Schottland sehr, sehr häufig bei dem sehr berühmten Hersteller von Shortbread.
Aha.
Walkers,
ja,
um genau zu sein. Dort seht ihr an den Trucks, also an den LKWs, auch tatsächlich überall dieses Royal Warrant. Es ist nach wie vor auf jeden Fall noch eine Auszeichnung, die noch aktuell ist. Allerdings, wie ihr vielleicht an dem Logo seht, sind natürlich links und rechts noch so ein paar schöne, ja, Malereien, die alle was mit Royal Bruckler zu tun haben und der Umgebung von dem Corder Estate, unter anderem auch die Königskrone natürlich. Ihr seht das sogenannte Barley drin, ihr seht eine Potstill und unten links seht ihr auch in dem Wappen ein Vogel.
Ja.
Man soll es nicht glauben, aber es soll eine Ente darstellen. Und die Ente deswegen, weil es tatsächlich schon auf Ewigkeiten Enten vor Ort gibt. Und bis heute noch seht ihr die Entenfamilie auf dem Teich sitzend vor der Distillerie.
Oh, wie cool.
Ja, es ist sehr romantisch tatsächlich.
Mega.
Ich habe es oft nicht glauben wollen, aber es ist wirklich so. Bis ich mal gefragt habe, mitten im Winter, warum sind die Enten noch auf dem Wasser? Warum ziehen sie sich nicht zurück ins Warme? Es ist ganz klar, dieses Wasser ist erwärmt. Das ist auch nie eingefroren. Gefroren.
Ja.
Ne? Es ist natürlich ein Stück weit auch Kühlwasser,
ja.
Aber es ist durch die Maschinen immer noch ein bisschen wärmer wie sonst andere Teiche und deswegen lieben die Enten das.
Mega.
Und ja, man sagte mir vor Ort, es wäre nicht der einzige Grund. Sie werden auch regelmäßig gefüttert und natürlich somit behält man sich auch selbst die Ente treu.
1812 gegründet von einem Captain, das fand ich ganz interessant, von Captain William Fraser. Somit erstmal in Familienbesitz und in Familienhand und dann später, ich vermute, es war der Sohn, weitergegeben, denn der Nachfolger hieß Robert Fraser, der das Ganze 1852 übernommen hat. Sohn oder Enkel, eins von beiden muss es gewesen sein, war also da erstmal fest in Familienhand, bevor es 1860, kurze Zeit später, aber schon gute 50 Jahre nach Eröffnung, überging in die Hand von Andrew Usher & Co. Und Andrew Usher & Co. finde ich ganz interessant.
Ja.
Ist nicht nur irgendwer, der da eingestiegen ist, mir ehrlicherweise vorher auch nicht so geläufig gewesen, war ein Händler für Whisky und Spirituosen, aber auch ein Blender. Und man sagt ihm nach, dass es der Erfinder des Blendings gewesen sein soll, weil er angeblich als erster diesen etwas schwereren, vollmundigeren Malt Whisky mit dem dann neu aufkommenden, im 19. Jahrhundert neu aufkommenden Grain Whisky vermischt hat und somit einen richtigen Malt-Grain-Blend entwickelt hat und soll der Pionier in der Sache sein und hat das eben 1860 unter dieser Marke Andrew Usher & Co. übernommen, die Royal Bruckler.
Usher.
Das waren unsere Jugendzeiten.
Ja,
das kennt heute gar keiner mehr. Ich glaube, der macht nichts mehr.
Schön, dass das durchschnittliche Alter der Whisky-Trinker etwas erhöht ist.
Ja, oder die kennst nicht mehr. Das
Ihr wisst sicherlich, dass Bacardi die John Dyers & Sons Gruppe unter sich hat.
Mhm.
Und dort befindet sich dann oder dort könnt ihr auch den Namen Dyers entdecken. Und Dyers ist natürlich auch eine sehr dominante, präsente Marke. Sehr häufig in Amerika zu finden, in den Staaten. Und Dyers ist unter anderem auch einer derjenigen, der Pioniere, die das Blended mit erfunden haben. Das heißt, da scheinen sich wahrscheinlich die Geister, wer da wirklich der Erste war. Und muss aber ganz ehrlich sagen, dass John Dyers schon ganz Arbeit geleistet hat in seinem Spirituosenfachhandel in Perthshire.
Ah.
Und ja, da auch die Verbindung, das ist ganz schön zu sehen, denn wir sind bis heute noch unter der John Dyers & Sons Gruppe und neben Aberfeldy und Craigellachie haben wir natürlich noch unseren Roy Bruckler und man sagt, dass auch dort natürlich ein guter Anteil von unserem Whisky in dem sogenannten Blended Whisky Dyers enthalten ist.
Spricht sehr für ihn, wie ich gerade merke.
Definitiv. Also wo ich ihn immer wieder regelmäßig sehe, ist im Travel Retail, also an Flughäfen, da ist der sehr präsent, weil so im normalen Regal taucht er unterdurchschnittlich selten auf. Und immer wieder denke ich, oh Mensch, was für ein geiles Bottling, was ist denn das? Ach, Blended Whisky, interessant. Und die haben ja auch durchaus Blended Whisky mit Altersangaben. Und das ist ja auch nicht so häufig. Meistens sind ja die klassischen Blends dann Non-Age Statement, weil der jüngste Anteil in deren Whiskys sehr jung ist und das fast nicht auf die Flasche kommt. Und ja, ich habe lange, lange keinen mehr getrunken.
Apropos trinken.
Oh.
Wir haben ja die Core Range hier. Mir fällt auf, die Core Range macht einen Sprung. Sie rennt nämlich direkt von der 12 auf die 18. Oft hast du ja dann so eine 15 oder 16 dazwischen. Ich meine, der 18er hat vor nicht allzu langer Zeit den 16er in der Core Range abgelöst. Ich glaube, es war vorher mal ein 16er und jetzt sind wir aber von der 12 direkt bei der 18.
Das ist richtig. Abgelöst insofern, dass man damals auch den 12er schon mit 40 Volumenprozent abgefüllt hat. Und ich bin tatsächlich am Überlegen und komme nicht auf die Jahreszahl zu meinem schlechten Gedächtnis, wann das umgeändert worden ist in 46.
2022.
Ich meine auch, das ist nämlich nicht allzu lange her. her ist. Ja. Und somit ist der 16er weggefallen und der 18er dann entsprechend auf den Markt beziehungsweise die auf 46 Volumenprozent hochgezogen worden ist. Ja. Das hat man mit der ganzen Core Range gemacht. Und das spricht sehr für die Qualität, wie ich finde. Und ihr werdet es heute merken, auf jeden Fall auch für den Geschmack.
Ich bin richtig gespannt, weil den habe ich echt noch nicht getrunken. Da bin ich sehr heiß drauf.
Ja, und was haben wir hier? Wir haben mit dem 18er tatsächlich wieder mal einen sehr, sehr schönen Whisky. Leider kann man da draußen wieder die Farbe nicht erkennen, aber ich habe gehört, ihr macht Bilder. Das heißt, man kann wahrscheinlich auch die Bilder irgendwann im Netz sehen. Ihr seht anhand der Farbe ganz anders. Es ist ein ganz anderer Schlag an Whisky, beziehungsweise natürlich auch entsprechend durch die Sherry-Note, durch das Sherry-Finish. Mhm. Wir haben ein Palo Cortado-Finish.
Ja.
Auch hier wieder nicht kühl gefiltert und nicht gefärbt. Und bevor ich hier noch lange weiter rumrede, möchte ich euch natürlich diesen auch einmal kredenzen.
Während du einschüttest, erzähle ich jetzt nämlich, wir sind hier schon beim zweiten Vertreter. Wir sagen das sonst auch immer dazu, dass man ein bisschen weiß, womit man zu tun hat. Der 12-Jährige, der fängt im Handel so, ich würde behaupten, bei um die 50 Euro plus minus an für die Flasche. Wir sind hier jetzt bei dem 18er. Das ist natürlich ein 18 Jahre alter Single Malt. Taumeln wir so zwischen 100 und 120 Euro für die Flasche im normalen Einzelhandel bei 46 Volumenprozent. Und du hast gerade schon gesagt, der Palo Cortado, das ist eine nicht allzu häufig vorzufindende Sherry-Reifung. Also Wir lagen eher erst im Ex-Bourbon-Fass, dann ein Finish im Sherry-Fass. Ne? Also es ist keine Vollreifung, es ist wirklich ein Finish. Mhm. Und dieser Palo Cortado, auch das haben wir schon öfter gesagt, deswegen wollen wir gar nicht so viel drüber sagen, aber hat diese Besonderheit, dass es ja die Sherry-Reifung unter Hefeschicht, also unter Flor und ohne Flor gibt. Und gerade dieser Sherry hat die Eigenschaft, dass er unter einem Flor und nicht oxidativ anfängt zu reifen. Dann fällt diese Hefeschicht aus und dann reift er plötzlich oxidativ weiter. Das ist eine ganz große Besonderheit. Das klappt auch nicht mit jedem Fass. Mhm. Und deswegen gibt es das auch einfach nicht so häufig. Allein der Rohstoff ist gar nicht so weit verbreitet, dass diese Finishes relativ selten sind.
Ja, und eben auch eine ganz andere Farbnote als in diesem tiefdunklen Oloroso.
Ja, absolut. Genau. Gucken wir ins Glas, sind wir eher golden unterwegs anstatt bernsteinig, hätte ich jetzt gesagt.
Ganz dunkles Stroh Richtung Gold, ganz andere interessante Farbe, bisschen Apfelsaft-Optik.
Ich möchte da noch kurz hinzufügen, also der fängt auch tatsächlich, dieser Sherry fängt als Fino an.
Mhm. Der fängt als Fino an?
Fängt als Fino an und dann tatsächlich auf unvorhersehbare Art und Weise entwickelt er sich. Und das ist das, was du gerade sagtest. Es macht das so ein bisschen schwierig, da auch die Qualität wirklich immer weiter genauso hochzuhalten.
Oh, das stimmt. Wenn es ein Core-Range-Produkt ist, also ich kenne die Palo Cortado-Finishes fast immer nur als Single-Casks oder Sonderabfüllungen, aber das in der Core-Range zu machen, dass das immer der gleiche Standard ist, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist echt ambitioniert.
Das ist sehr ambitioniert und erfordert natürlich auch eine unheimlich hohe Qualitätssicherung beziehungsweise auch das Qualitätsmanagement von jeglichen Fässern zum Finish. Aber auch die ganzen Reifeprozesse müssen natürlich noch sehr genau im Auge behalten werden. Und das wiederum natürlich die Arbeit von Stephanie McLeod.
Krass. Ich wiederhole mich. Chapeau. Ich finde, die Note in der Nase ist viel weicher und feiner. Nicht so, gerade was ja sehr aufdringlich im positiven Sinne. Und der ist jetzt ein bisschen schüchterner, aber auch manchmal sind ja schüchterne Ladies attraktiv.
Grundsätzlich ist es schon mal ein komplett anderer Whisky, das muss ich sagen. Vom Charakter her stellt er sich für mich komplett anders dar, nicht nur was die Farbe angeht, sondern auch was den Geruch angeht. Ich bin in der Nase viel spritziger, bei viel mehr hellen Früchten, mit einem leichten Zitruseinschlag. Also da ist, ich glaube, spritzig ist das richtige Wort. Geht für mich eher in die Richtung Sommerwhisky, so richtig erfrischend, wenn man das so sagen kann bei Whisky.
Total.
Richtig erfrischend im Vergleich zu dem 12er gerade, der eher so eine warme Winterwärme hatte, ist der jetzt eher sommerlich spritzig, finde ich. Nicht hell.
Ja, und ich assoziiere mit dieser hellen Spritzigkeit auch tatsächlich ein jüngeres Alter. Also hätte ich den blind verrochen, hätte ich den im Leben nicht auf 18 Jahre geschätzt, weil der eben so frisch und jung rüberkommt.
Ja, das passiert oftmals in Blindverkostungen. Das höre ich ganz, ganz häufig. Und ihr werdet merken, er ist in der Nase doch nochmal anders wie im Gaumen. Und das macht das auch nochmal sehr interessant. Der entwickelt sich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also neben einer reichhaltigen Gewürznote, die wir trotzdem noch irgendwo da hinten raus haben, habe ich trotzdem noch eine Süße, die ich als cremige Vanillenote wahrnehme. Mhm. Also es ist eine Süße etwas weiter hinten an, aber trotzdem Beeren und trotzdem nochmal so eine leichte, auch wieder Kakaonote, so eine leicht Bitternote, auch wieder ganz hinten, ganz fein. Aber die Zitrus, ja, die Zitrus ist auf jeden Fall sehr prägnant.
Und das geht für mich sogar so weit, dass es in so eine exotisch-tropisch-fruchtige Note geht. Diese Süße, die habe ich auch hinten, aber schon fast tropisch angehaucht über so eine Südfrucht, wie so eine Dragonfruit, so eine Sternfrucht. Frucht, ja. So richtig schön, exotisch fruchtig.
Ich bin gerade beim letzten Schluck Caipirinha. Wenn ganz am Boden vom Glas noch ein bisschen Alkohol ist, aber auch eine große Menge an braunem Zucker und dann noch die Limettenscheibe. Diese Dreierkombi habe ich gerade.
Du bist auch der sich die letzten Schlücke so sammelt und zusammenkippt und dann nochmal einen schönen Cocktail draus macht. Ne?
Ich futter auch das Obst aus den Cocktails von Fremden. Das ist mir egal. Ich liebe sowas.
So kennt man ihn. Ich mache das hier übrigens auch gerade. Also ich werde meine Reste auch zusammenschütten und dann einpacken, mitnehmen und heute Abend einmal noch genießen.
Beim Whisky nennt er sich, glaube ich, Infinity Bottle.
Ja, ich habe gerade schon gesagt, Pierre's Infinity Glas, das versteigern wir meistbieten.
Ich kenne es als Living Bottle, glaube ich.
Ja.
Living Bottle. Also das hat man oftmals auch in Whisky Shops, wo man dann nochmal so einen kleinen Taster ausgibt und den dann nochmal da rein. Und oftmals sind die Shopbesitzer dann mit so einem ganz kleinen Becher oder so für den ganzen Tag an, dann wird alles zusammengemischt. Und es soll Ambassador-Kollegen geben, die sich auf Abendveranstaltungen ihre Whiskys zusammenkippen und dann den Kollegen in einer guten Laune erklären, ich habe da mal einen guten Whisky mitgebracht. Und dabei waren das alles nur die Gläser, die man dort zusammengeschüttet hat und somit einen kleinen Witz herausgerissen hat. Der Gruß geht übrigens an meinen Ambassador-Kollegen, den Herrn Büssing.
Haben wir dich
aber sehr gegrüßt damit.
Ich würde sagen, lass uns ihn kosten, oder?
Schauen wir mal nach der Charakteränderung.
Slanche.
Slanche.
Ich denke, ich sehe schon anhand eurer Gesichtsausdrücke, es ist ein Kopfnicken. Es ist auf jeden Fall wieder mal der gute Antritt.
Mhm.
Die 46 Volumenprozent finde ich trotzdem sehr wichtig hier. Auch wieder mal sehr entscheidend, dass man hier sagen kann, wow, das untermalt das nochmal so richtig. Das
Total.
Ist so wie das Fett beim Kochen. Das ist tatsächlich nochmal so ein richtiger Geschmacksverstärker. Und dieses Thema und diese Diskussion habe ich immer wieder. Jedes Mal werden wir auch bei unserer anderen Marke Aberfeldi gefragt, warum füllt ihr den Zwölfer mit 40 Volumenprozent ab?
Mhm.
Und man muss sich das so vorstellen, ein Einsteiger-Whisky muss natürlich auch oder sollte im besten Falle eine breite Masse erreichen.
Mhm.
Jetzt hat man bei Aberfeldi natürlich einen ganz anderen Charakter, einen ganz anderen Distillerie-Charakter, aber auch eine andere Zielgruppe. Es ist einfach eine andere Zielgruppe wie die Roy Bruckler-Zielgruppe. Und du hast es vorhin schon sehr schön gesagt, mit Roy Bruckler mit 12 Jahren einzusteigen, 46 Volumenprozent, üppig und schon so ein bisschen kräftiger im Geschmack, aber auch direkt Manolo Rosso-Finish und direkt als zweiten ein Palo Cortado hinterhergeschossen. Ihr merkt, es ist schon ein gewisser Qualitätsstandard, den wir uns selbst setzen.
Ja.
Und ihr werdet bei uns hauptsächlich, also in der gesamten John Deere & Sons Gruppe, sehen, dass wir dieses Age-Statement auch beibehalten. Das ist für uns, für Stephanie McLeod einfach sehr, sehr wichtig. Wir glauben daran, dass wir hier auch definitiv Qualität damit auszeichnen. Und somit haben wir, wie ihr seht, bei unseren Flaschen auch immer wieder ein Age-Statement.
Ja, das tut ihr definitiv. Ich kenne ja auch tatsächlich keinen Roy Bruckler. Es gibt ja unverhältnismäßig viele unabhängige Abfüllungen von euch, aber auch die haben alle ihr Age-Statement. Klar, ist dann auch mal irgendwie, was weiß ich nicht, ein sechsjähriger James Eady mit dabei, aber alle haben ein Age-Statement.
Was natürlich ganz klar es auszeichnen lässt, dass die Qualität der eigentlichen Charakteristik von unserem Roy Bruckler ja schon sehr auszeichnend ist. Das heißt, sie spricht für sich und unabhängige Abfüller mögen auch wirklich mit Roy Bruckler zu arbeiten.
Mhm.
Und deswegen sieht man sie auch sehr häufig.
Ja, wirklich. Also mir fällt gerade kein Unabhängiger ein, der euch nicht abfüllt. Ich habe Cadenheads gesehen, Gordon MacPhail, Signatory Vintage. Ich weiß, also Douglas Lang. Hat überhaupt jemand euch mal nicht unabhängig abgefüllt?
Gute Frage.
Ja.
Das müsste ich mal selbst recherchieren, ob es mal jemanden nicht gibt. Das ist eigentlich mal ein guter Ansatz tatsächlich. Ja.
Zumindest so von den Top 10 unabhängigen Abfüllern.
Absolut, absolut. Ja. Zum Charakter des Whiskys bin ich ganz erstaunt tatsächlich, weil ja, es ist so, der ist nicht wie der Zwölfer im Geschmack auch sehr nah am Geruch, sondern ich merke da wirklich eine Veränderung.
Mhm.
Er ist sehr, sehr cremig, finde ich ihn im Mund. Er schmeckt direkt sehr erwachsen. Da ist immer noch eine Fruchtigkeit mit dabei im ersten Schluck, aber gleichzeitig gepaart, finde ich, mit viel Malz, mit viel Gerste, also getreidige Note, wenige das Spritzige, ein bisschen untermalt von der tropischen Frucht, die habe ich weiterhin. Und im Abgang merkst du dann wieder einen Sherry, aber einen anderen Sherry. Es ist für mich ein bisschen trockener, obwohl der so ein bisschen eine Süße transportiert. Es ist ein etwas trockenerer Sherry-Abgang, der eben durch diese Reifung, durch diese spezielle Reifung Palo Cortado verursacht wird, kommt. Super interessant und viel erwachsener. Trotz gleicher Alkoholstärke. Der schmeckt schon auch gereifter. Man merkt, dass der 50% länger im Fass gelegen hat als der 12er.
Ja, definitiv. Und auch so diese Steigerung, diese bewusste Steigerung von ich bin spritzig und wirke jung in der Nase zu ich bin vollmundig, fast sirupartig im Mund und sehr, sehr wuchtig, kräftig und wie du schon sagst, erwachsen. Das glaube ich, das ist, ich weiß nicht, ob es eine offizielle Tasting Note ist, ein erwachsener Whisky, aber ist er ja sogar volljährig.
Kriegst du bald wieder Ärger in den Kommentaren.
Ja?
Erwachsen ist keine Tasting Note.
Er war ja.
Ich finde sie sehr gut. Es zeichnet es schon sehr aus, dass man Reife mit sich zieht und eine gewisse, ja, vielleicht auch ein gewisses Settlement in seinem Charakter hat. Hier sei auch noch angemerkt, also tatsächlich unsere Sherrys kommen nicht einfach von irgendwoher, sondern tatsächlich von der Bodegas José und Miguel Martin aus Jerez. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es mal erwähnt hatte, aber ich habe tatsächlich auch so ein ganz leichtes spanisches Blut. Und umso mehr freut es mich natürlich, Roy Bruckler mit der Herkunft aus Jerez, des Sherrys, immer wieder nochmal deutlich zu machen. Bei Roy Bruckler macht es unheimlich viel Spaß, den Whisky kreuz zu verkosten mit dem jeweiligen Sherry.
Oh ja.
Gerade bei diesem Palo Cortado Finish merkt man nochmal ganz, ganz deutlich, wo die Noten wirklich herkommen. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht und ja, es wurde sehr, sehr gut angenommen, weil es einfach nochmal sehr deutlich macht, wo die Ursprünge liegen und was Stephanie McLeod wirklich für eine Mischung dort kreiert hat.
Ja, definitiv. Ich kann jedem mal empfehlen, Sherry mit Whisky quer zu verkosten. Natürlich am besten noch aus den Fässern, wo dann der Whisky drin gelagert wurde. Zudem müssen wir eh mehr Menschen dazu animieren, Sherry zu trinken, damit der Zufluss an Fässern erhalten bleibt.
In der Tat, ja, absolut. Es ist ein bisschen eine Schande, dass man ganze Fässer teilweise wegschüttet, um entsprechend, also den Inhalt der Fässer, um entsprechend das Holz, an das Holz zu gelangen.
Ja, wir haben uns auch schon viel über Seasoned Casks unterhalten, die extra mit Sherry gefüllt werden und ein bisschen geschwenkt werden und liegen gelassen werden, um eben diesen Charakter herzustellen. Aber klar, anders wirst du der Nachfrage in manchen Bereichen eben nicht mehr Herr.
Wollen wir hoffen, dass das im Bourbon-Bereich nicht demnächst auch noch so passieren wird?
Ja.
Wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt. Ja. Ich drücke beide Daumen.
Definitiv.
Zeiten sind wild und spannend. Jetzt haben wir so viel schon über Frau McLeod und über den Whisky und die Entstehung gesprochen, aber noch so wenig über Pierre, wo er doch gerade da ist. Und dabei habe ich so viele Fragen. Erstmal interessiert mich als Whisky-Liebhaber natürlich unheimlich. Du bist Whisky-Ambassador oder Brand-Ambassador für mehrere Marken. Und wie werde ich denn eigentlich Brand-Ambassador? Das sieht immer so gut aus und hört sich so gut an, aber wie werde ich das eigentlich? Ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich schreibe mal eine Initiativbewerbung an Bacardi und sage, ich wäre gern Brand Ambassador. Wie komme ich denn zu dieser Ehre? Wie kriege ich das denn hin?
Naja, es ist gar nicht so abwegig. Also das wäre vielleicht auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn solche Stellen natürlich offen sind, dass man auch eine Initiativbewerbung schickt. Bei mir war es über Empfehlung. Ich habe damals in Schottland sehr viel schon mit Whisky gemacht. Ich habe eine eigene Eventagentur gehabt, also Event- und Destination-Management-Agentur und habe somit also auch viel mit Tourismus, aber auch somit mit Whisky zu tun gehabt. Ich kenne bis heute noch sehr, sehr viele Leute aus der Industrie vor Ort und das ist natürlich ein großer Vorteil. Und als ich nach Deutschland gezogen bin, war natürlich für mich, was übrigens noch so in der Schlussphase von der Corona-Zeit war, stellte sich für mich die Frage, was mache ich denn jetzt beruflich? Ich bin aus der Selbstständigkeit raus, weil dort drüben Brexit und Corona den Doppelschlag in meiner Industrie, damaligen Industrie gegeben hat. Und ich hatte mir überlegt, was mache ich? Und dieses Thema Whisky ist, seitdem ich ein ganz, ganz kleiner Bub bin, schon irgendwo in meinem Lebenslauf schon enthalten. Nicht falsch verstehen, ich habe nicht ganz früh angefangen zu trinken, sondern mein Vater hat damals tatsächlich viel Whisky zelebriert. Und das heißt, sehr lange sich mit dem Glas beschäftigt, Tasting Notes aufgeschrieben. Wenn ich als kleiner Junge bei ihm auf dem Schoß saß und er seine Musik gehört hat und den Whisky geschwenkt hat, war ich immer sehr fasziniert, was da gerade passiert.
Mega.
Und so habe ich das immer irgendwie mitbekommen und das Thema hat mich einfach nicht losgelassen. Lebend in Schottland, arbeitend in der Tourismusindustrie, hat das Ganze natürlich noch ein bisschen verbessert und mir diverse Tore eröffnet. Und somit habe ich, so frech wie ich war, in Schottland einen Whisky-Club gegründet und wollte in der Region Kingdom of Fife einfach Leute zusammenbringen, damit sie Whisky erleben. Eventcharakter, jedes Mal meine Tastings und somit habe ich natürlich viele Leute gezogen und gesagt, ja, man kann Tastings auch anders machen.
Mega.
Was ich dann letztendlich auch beruflich halt umgesetzt habe. Und wie wird man es in Deutschland? Wie gesagt, Empfehlungen und ganz viel einlesen, immer wieder versuchen, so gut wie möglich up-to-date zu sein, was da draußen in der Industrie passiert. Immer eine Antwort parat haben, bestmöglich dann auch mit gutem Inhalt. Und ganz ehrlich, man muss heutzutage natürlich auch auch viel dafür tun, denn die Konkurrenz schläft nicht und die Industrie aktuell natürlich nicht auf ihren leichtesten Wegen.
Jetzt bist du, glaube ich, überwiegend für die Whisky-Marken auch zuständig, der Bacardi-Gruppe. Was fasziniert dich denn im Speziellen so am Whisky und nicht Gin oder Rum oder irgendwas anderes an Spirituosen auf dem Markt? Warum Whisky?
Ja, zunächst einmal sind wir zu zweit. Also ich habe noch einen Kollegen bei Bacardi. Wir haben uns da geografisch ein bisschen aufgeteilt. Ich habe natürlich durch meinen Bezug zu Schottland natürlich auch ganz viele Angriffspunkte bzw. auch Kontaktpunkte. Mhm. Und warum nicht Gin? Ich hatte irgendwann mal so eine Zeit, da wollte ich mal ein bisschen mehr über Rum wissen, aber es fehlte mir der Bezug. Und ich glaube, es war immer der Bezug. Es hat mit dem Vater damals angefangen, dann habe ich da drüben gelebt. Ich habe die Menschen kennengelernt. Ich habe die Kultur irgendwann dann natürlich auch gelebt. Und ich habe gesehen, das ist ein Handwerk. Und das ist ein Handwerk, was eigentlich auch große Restriktionen hat. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, so ein Whisky herzustellen. Ja. Ne? 3 Jahre und einen Tag. Du musst das ganze Equipment haben. Du musst so viele Regeln beachten. Und ich fand das erstaunlich, dass man aus 3 Grundzutaten so eine tolle Spirituose herstellen kann. Das hat mich fasziniert. Ich bin ursprünglich auch Handwerker und habe da natürlich auch so eine gewisse Liebe zum Handwerk immer wieder auch mitgenommen. Ja, das ging so weit, dass ich in meiner Selbstständigkeit mir dann auch irgendwann mal Urlaub versucht habe zu nehmen zumindest und habe mich in diversen Destillerien eingeschrieben und habe da mal für ein paar Wochen gearbeitet. Und bei uns in Fife, Kingdom of Fife, damals tatsächlich bei Lindosh Abbey, auch mal knapp 2 Monate, glaube ich. Und dort habe ich dann noch Fässer rollen dürfen.
Ach, wie cool.
Und ich bin ganz ehrlich, diese Erfahrung kann ich wirklich jedem nur empfehlen, weil es ist nochmal was anderes, wenn du 5 Splitter am Abend in der Hand hast, weißt du ganz genau, was die Fässer bedeuten. Beste Erfahrung, es gab eine Fasslieferung und es war ein Trecker, ein richtig alter Trecker mit einem richtig urigen Anhänger. Und es stieg ein Mann aus, wo ich dachte, der macht's nicht mehr lang, so alt war er. Also er war bestimmt knapp an die 80.
Ja.
Steigt aus und ich dachte, oh Gott, jetzt darf ich das alles alleine abladen. Ich wollte die Klappe hinten runter machen und gesagt, hey, stopp, das mache ich. Er ist da hochgestiefelt, 3 Fässer hoch waren die gestapelt, steigt aufs oberste Fass, dreht es um und schmeißt es runter. Und er hatte so ein Kissen ausgelegt und es ist auf das Kissen gefallen und er sagt ihm nachher, oh, Vorsicht. Und ich dachte, okay, das macht er mit einem Fass. Er hat den ganzen Trailer ausgeräumt. Und, der Mann, glaube ich, ich hoffe, dass er noch lebt, hat mich sehr beeindruckt und das hat mir nochmal so diesen Bezug zur Menschheit und auch zu diesem Handwerk gegeben, was ich auch bis heute hin noch immer weiter in meinen Tastings auch gerne kommunizieren möchte. Wir sollten niemals vergessen, es ist und bleibt ein Handwerk.
Definitiv, und das ist ein sehr ehrliches Handwerk mit, wie du schon sagst, einem sehr cool fortschreitenden Prozess, und wenn du sowas von A bis Z durchgemacht hast, dass im Zweifel auch der Whisky, den du irgendwann mal destilliert hast, so lange im Fass war, dass du ihn selber kosten durftest. Also irgendwann wird auch mal ein Fass hinrichsen Whisky auf den Markt kommen, wo wir 2 auch mitdestilliert haben.
Das war ein sehr cooles Erlebnis, ähnlich wie du gerade sagtest.
Genau. Und das prägt mich bis heute noch. Also ich bin auch regelmäßig in Schottland, auch auf privaten Reisen, und ich besuche dort auch immer die Kollegen aus der Industrie, wenn sie die Zeit haben. Und es ist sehr, sehr schön, immer wieder auch die Akzente zu hören.
Ja.
Auch immer wieder nochmal aufzufrischen, dass ich auch ja nicht irgendwas vergesse. Ja, es macht Spaß. Es ist eine große Passion, wie man mir oftmals nachsagt, ja.
Fällt das mir übrigens ein, auch ein ganz interessanter Impuls, den wir damals schon hatten. Vor längerer Zeit haben wir eine Folge über die Dresdner Whisky-Manufaktur gemacht und hatten auch da eine Interviewsituation in der Destillerie mit Jörg Hans, dem Geschäftsführer und Master-Distiller. Und da das ja ein vollautomatisierter Prozess ist in der Dresdner Whisky-Manufaktur, also wirklich hochautomatisiert, war da ein ganz großes Thema Automatisierung versus Handcrafted. Viele Schotten haben da keinen Computer drin stehen, machen alles nach Daumen und nach Erfahrung, auch Zeiten, Timings, da wird kurz probiert, da wird gerochen und dann wird gemacht. Und im krassen Kontrast dazu, Dresdner Whisky-Manufaktur, Timings alle hinterlegt im PC, Ventile öffnen und schließen, voll automatisiert, da wird der Behälter abgepumpt, da wird der Behälter gefüllt. Eine ganz, ganz interessante Diskussion, die wir auch mit dem Jörg da geführt haben, ist wirklich ein super interessantes Thema. Auch da war der Tenor, naja, es bleibt trotzdem ein Handwerk. Das finde ich auch eine super authentische und ganz interessante Sichtweise. Aber sagt er auch, ist klar, das sind automatische Ventile, aber es bleibt trotzdem ein Handwerk, in dem wir unseren Einfluss reinbringen, in dem wir die Rezeptur festlegen, in dem wir bestimmen, wann und wie und wo, und trotz alledem nicht der Computer, der führt da nur aus. Super interessante Kontroverse.
Ja, ist lustig, dass du das sagst. Ich war auch dort und ich habe es versucht, inkognito zu machen. Und zwar mit einem, auch Industriekollegen, dem Andreas Künster, jetzt bei McCallan.
Mhm.
Und wir beide waren dort. Wir haben es wirklich versucht, so gut wie möglich auf inkognito. Wir wollten uns nichts anmerken lassen, dass wir auch nicht wirklich viel Ahnung haben.
Mit so einer Brille und einer Nase und einem falschen Schnurrbart.
Genau, das wäre es noch gewesen. Ja, aber natürlich, irgendwann ist uns das selbst aufgefallen. Wir haben Fragen gestellt, die würde ein Nicht-Kenner gar nicht stellen, bis er dann mal, und ich glaube, es war so, sogar auch Jörg. Jörg, sagst du, ne? Das kommt mir bekannt vor. Er hat uns dann irgendwann sehr schräg angeguckt und meinte, Jungs, jetzt mal ganz ehrlich, ihr macht doch Scherze hier, oder? Und in dem Moment haben wir uns angeguckt und gesagt, ach, okay, ja, folgendes, die Situation ist diese. Und ich glaube, er hat uns das ein bisschen krumm genommen, weil man hätte natürlich da mit offenen Karten spielen können. Haben wir aber nicht ganz bewusst, weil wir auch einfach mal wirklich die Distillerie sehen wollten. Mhm. Ist sehr, sehr schön, muss ich sagen, ist sehr schön angelegt. Aber ja, das ist mir auch aufgefallen, automatisiert. Und die ersten Whiskys, die dort im Regal standen, waren ja nun mal nicht.
Ne? Genau,
also ist aus der Speyside zugekauft und das ist für mich in dem Moment der Punkt gewesen, hat gut geschmeckt, es hat noch schöne Finishes, Weinfinishes gehabt. Mhm. Aber das war für mich so der Punkt, wo ich mir dachte, ah, okay, dazu gekauft ist ja nicht wirklich Dresdner Whisky, aber gut, bin da offen dennoch. Es war einfach nur in dem Moment nicht irgendwie so, war für mich schwierig zu greifen.
Das ist immer die kritische Übergangsphase, ne? Du fängst an zu destillieren und was machst du in den ersten 3 Jahren? Das kann ich nachvollziehen, habe auch oft drüber gesprochen.
Ja,
die einen destillieren Gin, verkaufen ein bisschen New Make, manche füllen unabhängig ab bis dahin.
Oder stellen Aqua Vitae her, wie Balindos AB in Fife, die Pilgerstätte schlechthin dort, wo alles begonnen haben soll. Ne?
Ja, toller Whisky übrigens.
In der Tat, ja.
Wie Royal Bruckler begonnen hat, wissen wir ja jetzt, wie es weiterging. Wir haben gerade über Andrew Usher & Co. gesprochen. 1898 hat Bruckler dann die Bruckler Distillery Co. Limited gegründet und drüber gesetzt als Gesellschaft, quasi bei uns in Deutschland würde man sagen als GmbH, die das Ganze geführt hat, bis sie dann 1926, und da sind wir schon im 20. Jahrhundert, von John Bissett & Co. übernommen wurden, die selbst 1828 gegründet wurden. Ganz interessant ist es dann zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs geworden, 1943. Da sind sie nämlich zu DCL gewandert. Und die Distillers Company Limited haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Mhm. 1877 gegründet und seinerzeit ein Zusammenschluss aus 6 Distillerien. Vielen sagen diese Distillerien nicht mehr allzu viel, aber die Port Dundas kann man schon mal gehört haben, die war damit drin.
Great
und Cameron
Distillery.
Bridge. Mhm. Unter anderem auch. Die haben sich zusammengeschlossen zu DCL. Später wurde auch DCL dann wieder aufgekauft, aber um im Zweiten Weltkrieg zu bleiben, was ich auch ganz, ganz interessant fand, gut für die Soldaten. Im Zweiten Weltkrieg war die Distillerie auch ein Stützpunkt der Royal Air Force.
Das ist irgendwie so ein Klassiker. Ne? Wie viele Distillerien wurden während des Weltkriegs umfunktioniert? Also habe ich gelesen, ich dachte, ja, Klassiker.
Aber wenn ich die Wahl hätte, würde mir nicht so schwer fallen.
Bester Stützpunkt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sie dann umfangreich renoviert. Allerdings im Zuge der Renovierung 65-66 auch die Malzböden stillgelegt.
Yep.
Kein Novum mehr, wo man selbst gemälzt hat. Mittlerweile kaufen fast alle das Malz zu, aus großen Mälzereien, weil es einfach nicht mehr wirtschaftlich ist, selbst für eine Distillerie seine eigene Gerste zu melzen.
Ja, richtig. Auch ein Klassiker, also Zweiter Weltkrieg, Klassiker Army Base oder in dem Fall Air Force. Dann Klassiker in den 60ern, aufgehört selbst zu melzen, um diesem Trend zu folgen. Ebenso Klassiker in den 70ern beim großen Boom, einfach mal die Kapazität verdoppelt, nämlich von 2 auf 4 Stills und auch tatsächlich damit dann das Produktionsvolumen auf die heutigen 4 Millionen erhöht. Was ich ungewöhnlich finde, ist, dass die Stills fast gleich groß sind. Also die Wash und die Spirit Stills haben ja einen besonderen Charakter, eine besondere Form und es ist ja eigentlich üblich, dass die Spirit Still deutlich kleiner ist.
Ich merke, ihr seid sensationell informiert. Ich finde das so genial. Ich sitze hier wirklich total erstaunt und ich versuche immer dann noch kurz einzugreifen, weil ich dann noch was zu sagen habe. Aber dann holt ihr auch direkt schon wieder raus, dann kommt wieder das. Super, also Leute da draußen, ihr hört auf jeden Fall euch diesen Podcast an. Es ist wirklich sehr, sehr viel mit sehr viel Fachwissen. Das freut mich sehr. Ich habe trotzdem noch was dazu zu finden.
Ja, bitte.
Das ist ganz einfach sogar. Du hattest da so ein paar Zahlen genannt. Wenn ihr euch die Tube mal anschaut von Roy Bruckler, jetzt beim 12er sieht man es sehr, sehr gut, aber allerdings auf den anderen. Oben links seht ihr Silent.
Krass.
Und dort sind tatsächlich die Daten aufgefasst, in denen die Distillerie geschlossen war.
Das habe ich noch nie gesehen bei einem Whisky, dass bewusst die Stillstandzeiten niedergeschrieben werden.
Es ist einfach sehr auffällig. Es ist sehr viel Historie, also auch sehr viel, ich sag mal, rockig, nicht gerade eben und sehr schwierig Up and Downs, aber das macht Roy Bruckler zu Roy Bruckler. Und wie du gerade so schön sagst, das ist ein unheimlich große Stills. Das liegt ganz einfach daran, dass man diesen opulenten Charakter herstellen möchte und das macht man mit so großen Stills. Mhm. Das ist Sinn und Zweck dafür und leider Gottes, wie ihr seht, 1813 bis 1814, 1914 1945 bis 1945 aus, ich denke mal, jeder weiß, was dort passiert ist, 1964 bis 1966 und 1985 bis 1990. Die Gründe hattest du gerade sehr schön genannt, hin und her immer wieder aufgekauft, neuer Besitzer und das macht das auch sehr interessant, weil der Charakter trotzdem geblieben ist. Und das bis heute, und hier sage ich es wieder mal, ein Chapeau an Stephanie McLeod, die das auch nach wie vor sehr erfolgreich weiterführt.
Und wie viele Destillerien kennen wir, die zwischendurch mal wegen der offenen Flammen unter den Potstills abgebrannt sind? Hier zum Glück kein Mal passiert. Wie viele Destillerien kennen wir, die nicht nur 5, 6 Jahre Stillstand hatten, sondern 40, 50 Jahre? Wie viele Destillerien kennen wir, die nach dem Übergang in einen neuen Konzern vollends vergessen worden sind? So Cappadonach, also Glen Grant 2, einfach nie wieder aufleben lassen, sondern abgerissen. So voll schade. Also ich finde es sehr schön, dass es Royal Bruckler noch gibt.
Ja, ich auch. Wie und dass ich deswegen auch hier sitzen darf.
Yes.
Wie wohl die über 20-jährigen Destillate von Royal Bruckler schmecken?
Sehr gute Frage.
Ding, ding, ding.
Wollen wir
ding,
probieren?
Ding. Ja, natürlich. Greifen wir zum Royal Bruckler 21.
Was mir direkt auffällt, wenn du danach greifst, wenn ich das zwischenschmeißen darf, die Flaschen sind sehr schön, die sehen auch schon sehr gediegen aus. Das ist so eine leicht nach oben aufgehende, zylindrische Form. Das Royal Bruckler und die Jahreszahl 1812 der Gründung sind fest ins Glas eingelassen. Und du merkst hier den Change einmal von der Flasche. Wir haben eine blaue Abdeckung oben über dem Hals bei den 12- und 18-jährigen Destillaten. Ab 21 wird das golden, genauso wie der Deckel. Der ist nicht mehr aus Holz, was schon sehr schön und edel aussieht, sondern der ist dann golden. Und das macht schon ein bisschen was anderes her. Und wir wechseln jetzt auch vom Tube, der vorher drum ist, auf eine richtig massive Kiste zum Ausziehen. In diesem Fall noch aus massivem Pappkarton. Aber das sieht in diesem Königsblau schon extrem edel aus und zeigt uns an der Stelle schon, das ist was sehr Gediegenes, was du hier in der Hand hast. Mhm. Aus Erfahrung kann ich sagen, die Kiste ist so groß, dass es das Einzige ist, was bei mir nicht hochkant in das größte Regal passt. Das ist zu hoch dafür.
Ja.
So massig sieht das aber auch aus. Also es fällt wirklich auf und ist aber auch noch Teil der Core Range und noch nicht mal das Ende mit 21 Jahren.
Wie ihr hört, ich mache sie gerade mal auf.
Geil.
In der Tat massiv und blau und aber auch seitlich auszuziehen, was ich besonders schön finde.
Ja.
Leider Gottes, wenn ich die Kartons manchmal greife aus dem Lager und vergesse, ach ja, du hast ja Roy Bruckler, geht es doch schon mal sehr, sehr schnell, dass sie dann so leicht aufgeht und ich sie dann im letzten Moment dann nochmal auffange. Das ist der kleine Nachteil, die Probleme aus der Whisky-Industrie.
Richtig gut. Ich hoffe, es ist noch nichts zu Bruch gegangen.
Nein, nein, in der Tat noch nicht. Und wenn, würde ich es ja nicht sagen.
So voll ist die Flasche noch, das hört man schon.
Wie ihr merkt und vielleicht auch schon ein bisschen gehört habt, dieses Plopp noch ein bisschen kräftiger. Du sagtest gerade der Korken, beziehungsweise oben der Verschluss. Er ist auch wesentlich massiver. Ihr werdet es merken, er ist schwerer und qualitativ natürlich nochmal ein ganz anderes Level. Aber kommen wir zum Whisky. Nicht nur die Flasche ist wunderschön, sondern auch der Whisky ist wunderschön. Und warum ist das so? Ganz einfach. Was heißt ganz einfach? So einfach ist es eigentlich gar nicht. Denn wir haben hier tatsächlich 3 verschiedene Sherry-Finishes. Und das ist das so besagte Oloroso vom 12er oder wie auch beim 12er. Das ist das Palo Cortado-Finish wie beim 18er. Und was haben wir dann sonst noch? Wir haben ein PX-Finish, das, was ich vorhin ansprach. Hier kommt das erste Mal PX zum Tragen. Pedro Jimenez und die Sherry-Dreifaltigkeit in dem Sinne ist tatsächlich auch absolut sensationell ausgeglichen, wie ich finde. Eine ausgewogene Harmonie zwischen Sherry, Eiche und Feinheit von Roy Bruckler. Das ist gar nicht so einfach, dieses Spiel wirklich hinzubekommen. Ich würde mal fast adelig und selbstbewusst hier sagen. Nicht nur royal, sondern wirklich adelig und selbstbewusst noch dazu.
Krass, ich bin richtig gespannt. Diesen Dreiklang hatten wir ja gerade an Eichenfässern. Das heißt First Fill, Refill und Richard. Und jetzt haben wir einen Dreiklang an Sherry. Und so Triple Wood, Tree Wood hat man häufig. Aber so ein Triple Cask mit 3 verschiedenen Sherrys, das ist wirklich nicht alle Tage zu erhalten.
Zudem ist Pedro Jimenez auch der einzige Sherry, der aus Pedro Jimenez Trauben hergestellt wird. Das sei noch dann zu merken, das ist auch so eine gewisse Besonderheit, was diesen Geschmack hier nochmal ein bisschen, nochmal so eine kleine Abrundung gibt. Lange Rede, kurzer Sinn. In diesem Falle sage ich es mal, Slange.
Slange. Slange.
Wie ihr wahrscheinlich merken könnt, ne? Der Sherry wirklich reichhaltig, sogar schon süß. Dominante Noten von Trockenfrüchten, wie ich finde. Also noch dominanter wie vorhin. So eine Art, ich würde fast sagen, so Traubensirup, also wirklich schon diese süße Traube, aber trotzdem noch sirupähnlich, auch die Konsistenz sehr, sehr sämig. Was ich aber hier auf jeden Fall deutlich spüre, ist so eine Kaffeenote. Und die Kaffeenote als begnadeter Kaffeetrinker, Asche auf mein Haupt, aber sensationell. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Whisky. Er ist wieder mal sehr opulent, sehr reichhaltig an Geschmack und an Aromen sowieso. Samtig weich, wie ein Sirup im Mund, aber hat immer noch so eine gewisse Säure, wie ich finde. Und die Süße, ich muss immer wieder sagen, die Süße gefällt mir so gut.
Hier sogar in der Nase.
Ja, genau.
Wirklich unheimlich stark. Du riechst dem richtig an, dass es ein Sherry-Whisky ist. Der schreit Sherry, aber nicht mit so einer überladenen Sherry-Lastigkeit. Und das führe ich persönlich mal zurück auf die drei unterschiedlichen Fässer, dass die super miteinander kombiniert sind, dass der dich anschreit, Sherry, aber trotzdem hast du viele Noten, die der Trockenfrucht, so ein bisschen rosinige Note, eine ganz süße Note, eine dunkle Beere. Ich habe hier ein bisschen dunkle Schokolade mit in der Nase, allerdings weniger, also eigentlich gar keine tropische Frucht oder Zitrus, das ist komplett weg bei dem Destillat. Eine leichte Würzigkeit, der ist schon dunkelfruchtig, aber unheimlich ausgewogen im Geruch.
Wärmend auf der Zunge. Also bei diesem Sirup-Thema bleibe ich total kleben, wortwörtlich. Das ist die ganze Zeit schon so. Der zieht richtig schön schlierend im Glas. Und wenn du den in den Mund nimmst, wirklich, also der fühlt sich so an, als könntest du ihn nicht durch die Zähne ziehen, weil er so dickflüssig wirkt. So Agavendicksaft. Nicht eine Honigsüße, sondern eher so von einem Agavendicksaft. Unfassbar spektakulär. Also diese Dreifaltigkeit des Sherrys kommt geil an.
Wie man anhand der Farbe auch wieder sehen kann, auch ein sehr tiefer Ton in der Farbe. Und das passt sehr gut zu dem, was du gerade sagst. Man hat das Gefühl, man bekommt ihn gar nicht durch die Zähne gezogen, weil er wirklich so seidig schon fast ist, aber nicht im Sinne von so fein, sondern schon so richtig sämig. Und das gefällt mir unheimlich.
Ein sehr kräftiger und auch runder Whisky. Ich merke ihm jetzt das erste Mal richtig an, das führe ich immer aufs Alter zurück, eine nicht nur Cremigkeit, sondern so eine leichte Wachsigkeit, auch im Geschmack, die ältere Whiskys oft haben, die ich, habe ich schon ein paar Mal gesagt, sehr angenehm finde und wo du merkst, dass es ein wirklich lang gereifter Whisky, der so eine leichte Wachsigkeit mitbringt. Im Geschmack ja auch eine Kaffeenote. Ein bisschen geht die Trockenfrucht zurück, aber auch hier merkst du, dass es ein sehr stark sherrylastiger Whisky ist. Sehr angenehm, sehr rund, schön aufeinander abgestimmt. Also die Eingebundenheit bei allen drei Destillaten bisher sensationell. Gute, hochwertige Whiskys. Du merkst hier auch, tolles Destillat. Wir liegen hier im Handel, die 07er Flasche, die wir hier haben, bei 200 bis 220 Euro. Es ist ein 21 Jahre gereifter Whisky. Der greift natürlich ein bisschen mehr zu, aber das ist eben auch das Segment, in dem Royal Bruckler unterwegs ist. Das ist wirklich ein Genießer-Whisky. Den nimmst du dir wirklich her an einem ganz besonderen Abend, wo du dir denkst, ich gönne mir heute was, ich genieße heute was und genieß dieses Glas wirklich über eine längere Zeit und lässt das wirken. Und dafür ist das Destillat auch gedacht.
Also ich finde, einmal hast du im Grundprodukt wirklich den Destillerie-Charakter sehr schön drin. Dann hast du in der Nase primär das Oloroso Fass. Auf der Zunge kommt dann der Palo Cortado vom 18er und ganz hinten im Abgang, wenn man geduldig ist und wartet und mal kurz nichts trinkt und dann nochmal in sich geht, dann kommt diese kribbelnde Süße vom PX.
Dem kann ich nur zustimmen. Und du hattest vorhin gefragt, warum die Stills so groß sind und dieser opulente Geschmack bzw. dieser Charakter. Mhm. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass wir auch tatsächlich in der Gärungsphase knapp 70, also durchschnittlich 70 Stunden sind.
Ja.
Wir haben eigentlich immer einen Wert so mit 72 Stunden, mal mehr, mal weniger. Ist auch so ein bisschen darauf geschuldet, wie die äußerlichen Temperaturen sind. Aber das ist natürlich, das merkst du, es ist einfach sehr, erwachsen finde ich wirklich wieder einen sehr, sehr guten Begriff. Auch wenn es dann wirklich nur von 18 auf 21 gar nicht so der große Sprung ist, aber du merkst schon aufgrund dieser drei verschiedenen Ebenen des Whiskys, dass da nochmal eine ganze Menge Reife hinzukommt. Und zwar nicht im Sinne von Alter, sondern von Aromen. Und sehr schön beschrieben, ne? Also Phase 1, 2 und 3 kann ich wirklich nur so unterschreiben und ist ein Grund, warum ich diesen Whisky auch trotz natürlich seines Preises immer noch sehr, sehr attraktiv finde als im gesamten Paket. Ne? Die Geschenkbox ist auch natürlich sehr, sehr schön und das ganze Auftreten dieses Whiskys in meinen Augen schon wirklich dem Namen entsprechend.
Schwer begeistert. Erstes Mal, dass ich ihn trinke und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal.
Jetzt geht der Whisky durch wilde Zeiten aktuell. Man kriegt es überall in den Medien mit. Man weiß, die Branche, die leidet gerade ein bisschen unter der internationalen Situation, unter Finanzkrisen, unter Kriegen etc. Es ist ein Luxusgut, der Konsum an Luxusgütern geht teilweise stark zurück. Vielen Destillerien geht es nicht gut. Teilweise muss man sich neu erfinden, teilweise schließen Destillerien. Es gibt ganz unterschiedliche Wege, die beschritten werden. Was würdest du denn aus deiner Sicht, auch aus der Sicht der Fachwelt sagen, wo siehst du denn oder wie schätzt du die Zukunft der Whisky-Branche jetzt noch nicht mal nur von Royal Bracklar oder den Bacardi-Marken, sondern wirklich den Weg der Whisky-Branche ein, wie die nächsten Jahre oder gar das nächste Jahrzehnt aussehen wird?
Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich bin natürlich auch vorsichtig, was ich hier sage, und ich möchte auch gar nichts prognostizieren oder kann von vornherein sagen, wir haben, glaube ich, alle keine genaue Ahnung, wie es wirklich passieren wird. Es ist einfach wirtschaftlich gerade sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Mhm. Ich kann jedoch sagen, dass wir bei Bacardi natürlich die Augen nach vorne gerichtet haben und wir müssen dennoch schauen. Das ist eine schwierige Zeit. Wir müssen alle sehen, dass natürlich auch alles wirtschaftlich trotzdem noch umsetzbar ist. Bei Bacardi haben wir eine sehr schöne Einstellung. Wir sind jung, wir sind frech. Wir gehen auch gerne mal nach vorne. Wir probieren auch aus. Wir sind innovativ. Jetzt sprechen wir hier aber von einer, ich sag mal, sehr etablierten beziehungsweise natürlich auch einer sehr traditionellen Distillerie. Und in der Hinsicht ist es natürlich immer schwierig, wie setzt sich ein solcher Whisky in diesem Preissegment durch. Aber da sind wir natürlich nicht ganz alleine. Und es ist sicherlich ein großer Umschwung. Bis vor 1,5 Jahren habe ich gesagt, irgendwann wird der Ballon noch platzen. Preise gehen in die Höhe, die Nachfrage ist massiv, aber dann auch wieder sehr präzise. Und der Markt konnte teilweise gar nicht so schnell hinterherrennen, wie man Whisky verkaufen hätte können.
Ja, wirklich, das war verrückt.
Wir wollen die Qualität beibehalten. Whisky braucht Zeit, das wissen wir alle. Aber wie sehen die Zeiten da draußen aus und wie passt das zusammen? Der Whisky braucht Zeit, die Zeiten sind schwierig, es wird teils weiter produziert. Wir haben ganz klar auch natürlich so ein bisschen die Situation, dass wenn wir jetzt immer weiter Exceptional Cars auf den Markt bringen, dann wird es natürlich schwierig. Die Abnahme muss da sein, die Leute müssen gewillt sein, das auch entsprechend zu kaufen.
Ja.
Schwierig. Also eine richtig 100%ige Antwort kann ich dir nicht geben. Ein Stück weit will ich auch nicht, weil ich möchte natürlich nicht, dass man mir da nachher dann auf die Füße schaut oder tritt und sagt, du hast aber gesagt. Es ist nicht einfach. Wir müssen uns, glaube ich, gerade alle so ein bisschen, wie sagt man so schön, warm anziehen. Es wird vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Wir werden uns wahrscheinlich noch umsehen mit der ein oder anderen Distillerie, die es vielleicht dann doch nicht schafft, weil entweder zu klein oder Kosten zu hoch. Wir schauen, was in Amerika passiert. Wie geht es da weiter? Der schottische Markt ist nun mal ganz klar auch mit den Bourbonfässern so ein bisschen verheiratet.
Total.
Was passiert da, wenn die Preise dort steigen? Ne? Dann sehen wir uns wieder um und dann haben wir ein neues Problem und dann wieder das. Und der Endkonsument steht dann irgendwann vor dem Regal und sagt, kaufe ich mir jetzt einen Whisky oder ernähre ich meine Familie? Und ich glaube, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich kann natürlich jeden nur animieren, weiterhin Whisky zu trinken.
Wir auch.
Nicht in Massen, natürlich sehr bedacht und natürlich drink responsible. Aber wir müssen schauen, was die Zeit bringt und wir sollten es nicht aus dem Auge lassen. Ich kann immer wieder nur dazu appellieren, es ist und bleibt ein Handwerk. Ihr werdet es gemerkt haben, da liegt mir sehr viel dran, dass wir auch einfach mal darüber nachdenken. Eine Flasche günstig zu kaufen ist das eine. Sie teurer zu verkaufen, sehe ich sehr, sehr schwierig. Kann man machen, klar, grundsätzlich ist das alles rechtlich fein, aber was bringt uns das in der Zukunft? Wir sind nun mal diejenigen, die diese Spirituose herstellen und das Handwerk muss weiterleben, ne? Sonst geht es uns irgendwann wie den Bäckern, die dann plötzlich ihre Bäckereistube aufgeben müssen.
Definitiv. Also diese Zeitverzögerung in der Branche und dieses nicht ad hoc reagieren können auf Tendenzen des Marktes ist halt wirklich schwierig. Ich sage immer, Whisky ist die geduldigste Spirituose der Welt. Das entstresst mich auch, weil ich halt dann durch diese langsame Spirituose so ein bisschen geerdet bleibe und runterkomme. Aber wie gesagt, wenn der Kunde am Markt heute ein Bedürfnis hat, du aber heute nicht liefern, nicht befriedigen kannst, dann wird es kritisch. Ich muss da immer so ein bisschen an den Lagavulin 16 denken, der auf einmal ein wirklich toller Whisky war, hochpreisig, aber bezahlbar und trotzdem Age-Statement von 16 Jahren. Und der war erschwinglich. Mhm. Und auf einmal war die Nachfrage so riesig, dass die Lagerbestände leer waren. Und dann haust du 18, 19, 20, 24-jähriges Destillat in den Lagavulin 16, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Und zack, kostet das Ding über 100 Euro. Vor Weihnachten habe ich den jetzt für 56 gekauft. Wieder. Ja. Und das ist halt die Preisspanne von einem Prozess von 2 Jahren. Das ist völlig irre.
Absolut. Kann ich nachvollziehen. Ich bin da natürlich, ich mache da einen leichten Spagat. Viele, viele Jahre auf der einen Seite, jetzt schon ein paar Jahre auf der anderen Seite oder beziehungsweise immer irgendwie in der Industrie gearbeitet. Und ich sehe beide Seiten. Und das ist auch das, was ich in meinen Tastings auch immer wieder klar mache. Ich hätte beinahe gesagt, ich bin einer von euch.
Einer von uns.
Genau. Ich verstehe es. Ich verstehe es auch, dass man bei einem 21-jährigen Roy Bruckler oder auch 25 oder auch 22, wie es dir passiert ist, natürlich auch mal sagt, boah, das ist schon natürlich eine Menge Geld. Also das kauft man sich nicht jeden Tag. Das ist eine ganze Stange, die man dafür blechen muss. Ich führe es immer wieder darauf zurück. Genießt es. Genießt, ja, was genau da drin ist. Genießt es und gebt euch die Zeit, gebt dem Whisky die Zeit. Er und ihr habt es verdient.
Es ist wirklich ein Erlebnis. Das ist echt ein wilder Ritt. Das ist nichts, was du wegsäufst, sondern das ist wirklich dann für den Moment ein Genuss, der aber nie wieder aus deinem Gaumen verschwindet.
Das ist was, wenn ich sage, heute gibt es einen 200-Euro Whisky oder mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Da freust du dich den ganzen Tag drauf und dann nimmst du dir das abends und dann sagst du nicht, jetzt flöße ich mir mal einen ein und mache alles lustig, sondern du denkst dir, jetzt genieße ich.
Jetzt schütte ich mir ein bisschen Cola drauf.
Das ist die perfekte Frage.
Ja, aber
eigentlich
wirklich?
Die stellen wir auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr regelmäßig. Wie stehst du nicht nur zum Mischen von Whisky, sondern wir fragen halt immer ganz gezielt, wie stehst du denn zum Mischen mit deinem Whisky, wenn jetzt jemand sagt, Whisky gut und schön, mag ich gerne, aber ich mag das lieber in der Mischung irgendwo. Gerade Roy Bruckler. Das finde ich eine heikle Frage bei Roy Bruckler. Wie stehst du zum Mischen bei diesem Destillat?
Ja, also ich sag ganz ehrlich, ich habe schon unheimlich gute Whisky-Cocktails getrunken. Und das ist ja nun mal ein Mischen einer Spirituose, schon natürlich sehr gekonnt und sehr explizit. Das heißt also wirklich sehr darauf geachtet, wie die Aromenprofile aufeinander abgestimmt sind von den einzelnen Zutaten. Das, muss ich sagen, finde ich mittlerweile wiederum sensationell. Ob es jetzt mit einem Roy Bruckler funktionieren sollte, müsste, fällt mir gerade ein bisschen schwer. Denn dafür ist dieser Whisky oder sind diese Whiskys aus dem Hause Roy Bruckler einfach zu präsent, zu, ich sag mal, eigensinniger Single Malts. Und es wäre schade, wenn man da auch nur ein Müh von Aroma verlieren könnte, weil da vielleicht ein Orangensaft oder ein Zitrusspritzer oder Angostura mit dabei ist. Ich würde aber nicht sagen, es ist völlig falsch. Was ich jedoch falsch finde, und da sage ich auch nur wieder, jeder trinkt seinen Whisky so, wie er ihn möchte. Letztendlich, wenn du dir so eine Flasche kaufst, das ist dein Whisky. Wir können nur Empfehlungen geben. Und eine Empfehlung ist definitiv nicht mit Eiswürfeln zu trinken, weil viele Leute bis heute noch nicht so richtig verstanden haben, dass diese Eiswürfel halt auch schmilzen und nachher der Whisky komplett überwässert ist. Und dann hast du eigentlich nur noch Quatsch im Glas. 2-3 Tropfen, alles was über 46 Volumenprozent ist. Bei Roy Bruckler hat man manchmal das Gefühl, man kann da auch mal einen Tropfen Wasser zu, weil der ja doch schon relativ gut antritt.
Ja, finde ich auch.
Das kann man probieren. Ich habe es auch mit allen schon öfters mal probiert. Mein Ding ist es nicht. Ich finde sie so, wie sie hier stehen und in der Flasche sind, optimal. Es ist einfach sensationell ausgeglichen. Aber um zum Punkt zu kommen, Cola ist natürlich räudig. Also,
da war ein klares Wort.
Wirklich, ehrlich, sag's mal, Alter.
Möchte ich für mich persönlich ganz klar sagen, das möchte ich mit keiner Marke eigentlich gerne machen. Es gibt Produkte, die sind da prädestiniert für. Das kann man gerne machen. Diese mag ich tatsächlich nicht. Ich bin dann doch schon eher mit Wasser oder halt in einem vernünftigen Cocktail verarbeitet von einem Bartender, einem vernünftig ausgebildeten Bartender. Was ich selbst nicht bin, das muss ich dazu sagen. Ich habe mit dem Beginn bei Bacardi viel, viel gelernt, was das betrifft, gerade Mixology. Ich bin auch weiterhin noch am Lernen. Ich habe tolle Kollegen, die da sehr viel Ahnung von haben und mir immer wieder mal so einen Seitenhieb geben und das dann nochmal erklären.
Das ist eine sehr, sehr solide Antwort, die ich auch sehr, sehr unterstützen kann, muss ich ehrlicherweise sagen. Das entspricht etwa meiner Einschätzung. Die Destillate von Roy Bruckler sind viel zu mächtig im Antritt. Ich glaube, das würde auch gar nicht schmecken, außer vielleicht in einem exzellenten Cocktail. Aber da gibt es viele Destillate, die ich vorziehen würde, weil sie sich besser eignen als so ein schwerer und eigensinniger Roy Bruckler. Würde, glaube ich, gar nicht passen. Und es wäre mir persönlich auch zu schade. Dann nehme ich einen anderen. Das kann man sehr gut machen, aber dann nehme ich einen anderen für. Das
Herr Nager, wie möchten Sie denn Ihren Roy Bruckler 25 gerne verkosten?
Pur? Tatsächlich, ich gucke immer schräg, weil ich bin ja beruflich hin und wieder unterwegs und das Schöne ist, mein Unternehmen hat dann schon, guckt schon drauf, dass wir ordentlich untergebracht werden. Das sind ordentliche Hotels, da kann ich mich nicht beklagen. Und die haben oft auch eine gute Bar und nach einem langen Arbeitstag auf einer Dienstreise setzt man sich dann nochmal allein oder mit Kollegen in die Bar. Und wir haben das schon ein paar Mal gesagt, ich trinke dann halt auch gerne einen Whisky.
Na klar.
So, und dann entspannt man und lässt so ein bisschen den Tag sacken und dann guckt man, manche Hotelbars sind erstaunlich gut sortiert und ich wundere mich dann doch, dass offensichtlich, was sie so machen und wie sie es machen, gute Bartender, die ein gutes Sortiment hinter sich stehen haben, fast jedes Mal, wenn du einen guten Whisky, der dann 15, 20 Euro kostet, das Glas, aufwärts, einen guten Whisky bestellst und du kriegst die Frage, auf Eis oder pur?
Immer. Ja, wirklich.
Dann, also ich frage mich, warum stellst du diese Frage jetzt?
Ja, wirklich.
Also oder einfach das falsche Glas hinstellen.
Ne? Ja, yes, immer im Tumblr. Ja.
Gut, du, ganz ehrlich, wir wissen es besser. Ich bin mir sicher, dass die Bartender es meistens auch wissen, aber natürlich im Unternehmen arbeiten, die sich jetzt vielleicht keine Nosinggläser extra beschaffen und die dann doch zu wenig Abnehmer haben, vermute ich mal, die rein Single Malt trinken. Was euch aber sicherlich auch aufgefallen ist, das Klischee Whisky, Single Malt in Film und Fernsehen oder auch dann typisch in Hotelbars, wie ich finde, wo ich ja auch sehr häufig untergebracht bin und ich mich natürlich immer nicht kenntlich gebe, als ich bin der Whisky-Kenner. Ich setze mich jetzt an deine Bar und du erklärst mir meinen Whisky. Das mache ich definitiv nicht. Könnte sicherlich das ein oder andere Mal witzig werden, aber auch da merke ich oftmals, es ist ja oft sehr klischeebehaftet. Oder wenn mich Leute da draußen fragen, was machst du beruflich? Ich bin immer so hin und her geschoben in mir selbst und hin und her gerissen, wie soll ich antworten? Mhm. Bin ich im Marketing unterwegs? Ja. Bin ich im Sales unterwegs? Eher nicht so, vielleicht doch so ein bisschen. Was machst du denn jetzt? Ich bin Markenbotschafter. Ja, viele kennen es vielleicht von anderen Marken.
Ja, von Charity kennt man Markenbotschafter.
Genau. Ja, genau. Oder auch irgendwelche Sportgrößen, die dann für irgendwelche Marken was machen, sind ja auch Markenbotschafter. Ja. Und dann kommen meistens so ein Oho. So, nee, das ist ein Job wie jeder andere auch. Und ja, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich mit Whisky arbeite, was noch zufällig meine Passion ist. Aber man darf halt auch nicht vergessen, was da alles hintersteckt. Wir reisen sehr viel. Ja. Ne? Wenn wir Familie haben, dann sehen wir die selten. Wir kommen viel in Bars aus oder beziehungsweise in Hotelbars aus, was oftmals auch leider eine Katastrophe ist. Und wir reden viel. Ihr werdet sicherlich gemerkt haben, das tue ich auch. Man muss mich da manchmal ein bisschen im Lasso einfangen. Aber weil ich einfach so den Drall habe, auch diese Passion zu teilen und es auch wirklich richtig zu stellen, dann stell doch bitte ein vernünftiges Glas hin. Deswegen habe ich sie auch heute einfach mitbringen wollen.
Richtig gut.
Ich lege da einfach viel Wert drauf. Das hat auch so eine gewisse Note von Anstand. Das ist ja nun mal auch typisch James Bond-like. Mhm. Hat ja auch nun mal nochmal so ein bisschen so einen Fliege- und Smoking-Charakter. Oftmals mit Zigarre, was übrigens auch sehr zu empfehlen ist mit Royal Bruckler.
Mhm. Ernsthaft? Okay, weil ich hätte mir jetzt so den Royal Bruckler nicht so als Cigar Malt vorgestellt, wo man wirklich dann in Kombination im Ohrensessel sitzt und eine Zigarre raucht.
Die schweren Sherry-Noten, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also da hätte ich jetzt auch, nicht unbedingt einen 18er, aber gerade was wir so beim 21er gemerkt haben, da wäre schon.
Und wir gehen ja jetzt auch über zu einem noch weiteren Whisky, der dies definitiv ganz gut kann und ab kann.
Krass, jetzt bin ich noch hypter als eh schon.
Ich bin demütig jetzt tatsächlich.
Oh, was für ein Plop. Man merkt, die Flasche ist schon geplündert und ich glaube auch zu Recht.
Ich versinke in Demut. 25 Jahre als Teil der Core Range ist schon krass.
Erweiterte Core Range.
Erweiterte, genau, richtig. Ja, womit haben wir es hier zu tun? Einem reinen PX Sherry.
Wahnsinn.
Finish. Ja, 25 Jahre lang in erstgefüllten Bourbonfässern gereift und dann in PX. Pedro Ximenes, wie ich eingehend schon sagte, eigentlich eher das gängigere Format eines Sherrys, was man doch schon ein bisschen häufiger hört und schmeckt und sieht. Aber ja, hier haben wir wirklich eine par excellence von Aromen-Zusammenkunft und ich überlasse euch einfach mal den Rest. Ich weiß, wie er schmeckt. Ich weiß, wie er zusammengestellt ist. Ihr seht euch schon die Farbe an. Das ist schon mal sehr gut.
Ja.
Finde ich nämlich schon den ersten Punkt. Schon noch wieder ein ganz anderer Ton. Es ist doch schon noch eher so rötlicher, wie ich finde.
Ja, das erste Mal, dass wir ins Rote gehen. Das ist nicht so dunkel wie der 12er, aber schon der zweitdunkelste Vertreter am heutigen Abend, aber jetzt rötlich kommt so ein rötlicher Stich rein.
Rötlich-braun. In Irland habe ich immer so gerne Red Ale getrunken.
Oh.
Es hat auch so eine rötlich-braune Farbe.
Jetzt habe ich Durst.
Es ist natürlich leicht heller, aber es geht wirklich in diese Richtung. Also sieht unheimlich gereift aus.
Oh, und der riecht fantastisch. Meine Güte, ich habe gerade wirklich, mir haben sich gerade die Nackenhaare aufgestellt.
Ja, kleiner Fleck auf der Hose, ich sehe das schon, ich sitze neben dir.
Ja, das war aber ich kann Fleck es vollkommen an vom Whisky.
Es ist vollkommen okay. Es ist ich verstehe das.
Mhm.
Ich habe auch dran gerochen, also nicht an dem Fleck. Wieder wahnsinnig fruchtig. Ich merke wieder eine Sherry-Note, die ist allerdings nicht so dunkel. Ich merke unheimlich viel Frucht.
Ich finde, wir haben ja jetzt viermal gleiche Alkoholstärke. Finde ich auch sehr konstant, konsequent, das jetzt durchzuziehen. Aber der Alkohol verpufft komplett. Du hast nur noch Süße, du hast gar keine Alkoholnoten mehr. Null.
Die Aromen sind sehr dominant, wie ich finde. Und diese 25 Jahre, wir reden jetzt hier wirklich schon mehr als volljährig, definitiv. Mhm. Man merkt das, erwachsen, wirklich erwachsen. Und 25 Jahre Reifung in einem Eichenfass, das macht schon viel aus. Das müssen wir uns nichts vormachen. Und ich komme wieder zu dem Aspekt zurück, Handwerk. Und wenn man sich das einfach mal nochmal so richtig auf der Zunge zergeht, stehen lässt in einem Eichenfass. Du merkst schon, was da so alles passiert, wie viel Kontakt diese Spirituose mit diesem Holz hat und was da passiert. Ich muss aber allerdings sagen, dass ich hier auch eine gewisse andere Süße feststelle. Mhm. Ich würde hier eher schon in Richtung Vollmilchschokolade sagen, so diese Süße. Nicht mehr so diese dunkle Schokolade, so mit leicht bitter, sondern eher schon so dieses sämige
Honig, hätte ich gesagt.
Genau, so mehr in die Richtung Honignote. Eine Vollmilchschokolade, die so richtig schön auf der Zunge zergeht und dabei ihre Süße nochmal so richtig entfaltet. So, das habe ich in der Nase.
Ja, ja, der Backkakao schwindet wirklich für, ja, Vollmilch ist ein sehr schöner Vergleich.
Ja. Und diese Frucht zum Beispiel, da habe ich dann doch wesentlich mehr Rosinen wiederum. Und das ist für mich persönlich immer wieder ein deutliches Anzeichen von mehr PX.
Ja, ich wäre bei Trauben, getrocknete Traube, mhm. Rosine. Ich habe leicht nussige Töne in der Nase. Paart sich, finde ich, sehr schön mit dem Honig.
Wieder ein bisschen Espresso. Oder so eine einzelne Kaffeebohne, die vorher in einem starken Alkoholglas gelegen hat. Ich will jetzt nicht Sambuca sagen, weil das verfälscht komplett den Eindruck hier. Aber so eine einzelne Kaffeebohne in Alkohol getränkt.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Also wenn du so einmal drauf beißt und dann kommt dieser geballte...
Ja, ihr sagtet nussig. Ich würde da eher schon Richtung Mandel gehen, um es ein bisschen noch präziser einzurichten. Aber Espresso assoziiere ich dann doch noch immer so ein bisschen mit einer gewissen Bitternote, was hier wiederum ich nicht wirklich finde.
Keine Bitterheit, gar nicht.
Es ist eher dieses Kaffee vom Gerösteten, von der Bohne, dieses, ja, schon ähnlich wie nussig, hätte ich beinahe gesagt.
Ja. Ja.
Getrocknete Feigen vielleicht noch so ein bisschen, irgendwie sowas in diese Richtung.
Eine Flasche im Handel zu haben, ich habe mal geschaut, gar nicht mehr so leicht zu finden. Also viele Spirituosenhändler haben das dann schon gar nicht mehr in der Range. Eine Flasche im Einzelhandel zwischen 600 und 650 Euro.
Mhm.
Hier haben wir ein wahrlich feines Genießerdestillat. Das muss man ganz klar sagen.
Das ist besonders. Lieben Dank für das Erlebnis, Pierre.
Immer wieder gerne. Aber jetzt interessiert auch mich. Ihr habt jetzt unsere vier Kollegen aus der Core Range probiert. Oder beziehungsweise seid dabei. Was wäre euer Favorit? Also es ist für mich immer sehr, sehr schwierig, bei Royal Bruckler klar zu definieren, weil sie schon irgendwo eine Linie haben, die auch sehr gut nachvollziehbar ist, die stetig aufwärts geht, alleine schon durch die Reifezeit. Aber anhand dieser ganzen verschiedenen Sherry-Sorten geht es ja immer wieder in andere Richtungen.
Mhm.
Und was ist euer Favorit? Mal abgesehen davon, dass der 25-Jährige wahrscheinlich schon ein außergewöhnliches Erlebnis ist. Aber stellen wir sie alle mal auf eine Stufe. Was ist geschmacklich euer Liebling?
Ich gehe mit dem Palo Cortado, mit dem 18er.
Mhm.
Der hat mich so abgeholt, erst in der Nase, dann im Geschmack, wo er einfach noch eine Stufe draufsetzt. Also der ist für mich die Überraschung des Abends.
Kann ich sehr stark verstehen. Bei mir ist es der 21er, weil die drei sehr gut harmonierenden, unterschiedlichen Sherry-Reifungen einfach so gut ineinander spielen, einen etwas schwereren Whisky als den 18er machen. Aber mir gefällt es in Summe sehr, sehr gut, weil die so schön eingebunden sind und wirklich wie ein Rädchen ins andere greifen und sich gegenseitig unterstützen und nicht überlagern oder aufheben, sondern wirklich unterstützen. Und diese Komplexität und Vielfalt der Aromen durch die verschiedenen Sherrys, die finde ich einfach großartig. Machen einen schwereren Whisky als den 18er. Der ist etwas leichter und etwas spritziger. Aber ich finde einfach die Harmonie der Aromen großartig.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich habe mich tatsächlich, was heißt dagegen ausgesprochen, aber ich habe nicht den 21er genommen, weil bei dem hat mir als einziger das Wow-Erlebnis in der Nase gefehlt. Beim 12er, wow, erster Whisky, geil. Beim 18er, wow, Palo Cortado. Der 21-Jährige war dann bei mir relativ still in der Nase und hat sich von dem Palo Cortado nicht so stark abgehoben. Und jetzt der 25-Jährige natürlich wieder das Wow. Aber weil mir das Wow beim 21er in der Nase gefehlt hat, gehe ich mit dem 18er.
Aber ich hatte das Wow im Geschmack.
Ja, das hat
mich abgeholt.
Das hat
und das hat mich
auch
abgeholt, dass ich beim Geschmack gesagt habe, ja.
Ja, ihr seht schon, es ist eine große Range an verschiedenen Wahrnehmungen und das macht mich immer wieder, ja, es freut mich immer wieder sehr und auch bei meinen Verkostungen, bei unseren Events sehe ich immer wieder diese verschiedenen Meinungen und auch diese Diskussionsgrundlagen, warum, wieso und weshalb, was hole ich daraus. Ich finde das schön und das ist ein schönes Zusammenkommen und das ist, was mich auch am Whisky so fasziniert, diese ganze Community drumherum. Ich sag mal, Whisky verbindet. Das ist einfach ein tolles Ereignis und das möchte ich auch gerne weiterleben, solange wir das noch können. Ja, in dem Sinne möchte ich mich natürlich auch ganz herzlich bedanken, dass ich hier sein darf und euch so ein bisschen von unserer Marke etwas präsentieren kann. Wobei ich sagen muss, wir sind ja noch nicht ganz fertig.
Ja,
also,
da kommt
ich möchte
noch
mich
was.
Hier ja noch, um Gottes Willen, nicht verabschieden, aber
da kommt noch ein Special.
Das ist nun mal so unsere erweiterte Core Range und ja. Ich glaube, das ist ein sensationell starker Aufschlag hier mit einer Core Range.
Auf jeden Fall.
Ja, kann ich dem so
Sinne.
Unterschreiben.
Vielen Dank, dass du uns die Ehre erweist und wir hier mitmachen dürfen.
Ganz in meinem Sinne.
Slanje.
Slanje.
Absolutes Brett. Gibt nichts hinzuzufügen. Also ich habe in meiner Signatur als Spruch stehen, Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dann, wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Das ist für mich ein perfekter Whisky.
In meiner Signatur steht mein Name.
Dann machst du was falsch.
Also, Randnotiz. Unheimlich, noch erwachsener als der 21er. Anders wieder vom Charakter, aber na klar, wir haben ein anderes Finish. Aber die Wachsigkeit kommt noch mehr heraus. Die Cremigkeit, du merkst die Reifung, das Alter, die Vollmundigkeit dieses Whiskys. Und durch diese Reifung wird er trotzdem fruchtig, finde ich. Also die Wachsigkeit, die ich am Anfang am Gaumen habe, wird die ganze Zeit getragen von einer schönen Fruchtigkeit. Die ist auch nicht so dunkelfruchtig, sondern eher eine helle Frucht. Auch wieder eine schöne, leicht süße Frucht. Finde ich super, super angenehm. Und im Abgang kommt der dann etwas schwerer und schiebt noch mal ein Stück weit nach vorne. Auch da stehen ihm die 46% gut. Der könnte sogar 7, 8, 49 sehr, sehr gut vertragen, aber auf gar keinen Fall 40. Also das ist gut, dass der ein bisschen mehr mitbringt.
Ja.
Da kommt richtig schön viel durch. Überwiegend Fruchtigkeit. Ich habe gar nicht so viel Getreide, weil der eben von einer schönen Fruchtnote getragen wird.
Ich finde immer, also PX ist ja ein häufig verwendetes Finish oder eine häufig verwendete Vollreifung. Aber da wird man sich immer wieder bewusst, was PX für einen tollen Fasscharakter hat.
Ja, das ist richtig. Fasscharakter auf jeden Fall. Und man merkt hier auch, was es bedeutet, wenn dieses Fass wirklich mal arbeitet und was es wirklich hergibt. Aber muss trotzdem dazu sagen, ich ruder jetzt noch einmal ganz nach vorne zurück. Wenn man sich so den 12er Royal Bruckler mal anschaut mit seiner Oloroso-Note und bewusst sich dafür entschieden hat, einen Oloroso Sherry als Finish für den Einstieg zu nehmen, finde ich das wieder taktisch so klug, einfach toll ausgebaut, dass man sagen kann, wow, der hat ja eine gewisse Süßigkeit, Oloroso ist ein bisschen seltener, dass man hier von vornherein sagt, so, wow, wir haben hier die Qualität, die zeigen wir euch. Und dann bis zu diesem so sehr erwachsenen 25-Jährigen zu gehen, auch in dieser Stärke immer wieder und diese Präsenz, das ist schon mutig, wie ich finde. Und man muss bedenken, die Konkurrenz schläft nicht, die Konkurrenz ist groß da draußen.
Ja.
Vielleicht aber dennoch einer der Gründe, warum wir mit Royal Bruckler noch nicht so intensiv auf dem Markt stehen wie andere Marken. Finde aber, das ist ja umso mehr eine Challenge auch für mich in meinem Job, dieses jetzt zum Beispiel wie auch heute Abend hier mit euch, mir das anzubringen und zu sagen, schau mal, das ist übrigens Royal Bruckler. Wir können. Wir müssen uns nicht verstecken. Ich glaube, wir können wirklich gut trumpfen hier.
Das könnt ihr.
Definitiv.
Ja, ihr habt ja 98 dann aufgrund des kartellrechtlichen Hinweises die komplette, jetzt muss ich die Aussprache üben, Duas-Gruppe bekommen. Und alle damals in eurem Besitz befindlichen Destillerien sind bis heute erhalten. Das ist eben neben Royal Bruckler noch, wie erwähnt, Craigellachie, Aberfeldy. Aber auch zum Beispiel, wir haben vorhin beim Essen schon kurz drüber gesprochen, Oldmore als Hidden Champion, toller Whisky. Das ist so eine Destillerie, wo man gedacht hätte, oh Mensch, das könnte so eine sein, die dann mal zu klein, zu unbedeutend ist, um sie zuzumachen. Nein, mehrere Millionen Liter Ausstoß jedes Jahr, immer noch toller Whisky. Oder auch Macduff mit dem Glendiverin oder mittlerweile, glaube ich, nur noch Deverin.
Deverin. Genau. Ja, richtig. ja, genau, ist Deverin. Auch dort gibt es einen Zehner, einen 10-Jährigen und einen 12-Jährigen. Mhm. Die werden mit 40 Volumenprozent abgefüllt. Mhm. Ist natürlich, sage ich mal, unterstes Level von der Alkoholstärke her. Aber auf jeden Fall auch wert, sich diesen einmal zu holen. Ich bin ganz ehrlich, der 10-Jährige, den trinke ich sehr, sehr gerne mit Ginger Ale im Sommer.
Ja.
Und da wären wir wieder bei dem Thema, würdest du deinen Whisky mischen? Und ja, das tue ich. Und da packe ich mir auch tatsächlich Eiswürfel rein. Mhm. Oder ein Old Fashioned zum Beispiel. Ist für mich nach wie vor ein Whisky-Cocktail, der muss passen. Der darf nicht zu viel und nicht zu wenig sein. Das ist eine ganz feine Linie bei mir. Ich habe ihn vor ein paar Wochen mal selbst zu Hause versucht, mit dem Wissen, was ich von meinen Kollegen natürlich abgegriffen habe. Und muss sagen, ich war sehr überzeugt von mir. Und ich habe einen Devlin 10 benutzt. Ich habe heute so viel Kaffee gehört, hier bei unseren Notes. Und ich hatte vorhin so die Überlegung, ob ich dahingehend doch vielleicht nochmal irgendwas in Richtung Kaffee mit Roy Bruckler mache und das mal versuche.
Das ist eine interessante Kombi.
Oder?
Ja, würde ich mich definitiv als Testopfer bereit erklären.
Dann müssen wir uns wieder treffen. Ich komme wieder nach Köln, aber diesmal ohne Auto.
Nein, du hast gerade das Kartellamt erwähnt. Machen wir die Story doch direkt mal rund und schließen damit auch die geschichtliche Einordnung von Royal Bruckler ab. Wir haben vorhin gesagt, dass es zur Distiller Company Limited übergegangen ist. 1986 wurde DCL dann in Gänze von Diageo gekauft, dem großen Spirituosenkonzern, den wir mittlerweile so häufig erwähnt haben, zu welchem auch die Guinness-Brauerei, in Dublin gehört, was erstmal begann mit einem schönen Aktienskandal, da Guinness-Aktien manipuliert wurden, was sich dann weitergezogen hat. DCL wurde mit Arthur Bell & Sons zusammengelegt. Auch Arthur Bell & Sons, keine Unbekannten, weil zu denen unter anderem die Blair Ethel, eine von mir sehr geherzte Distillerie, beherbergt, oder auch die Dufton Distillery oder auch Inchgower. Ja. Ja, und nur ein paar zu nennen, die wurden zusammengefasst und unter United Distillers gepackt. Auch United Distillers haben wir schon in der Vergangenheit bei anderen Distillerien häufiger in der Geschichte erwähnt, war dann aber in Gänze so groß und so viel und hatte so eine Marktmacht, dass nicht nur das deutsche Kartellamt ist manchmal so böse, sondern auch andere, unter anderem das britische, und hat gesagt, nee, so geht das nicht, ihr müsst was abgeben. Und somit haben sie sich dann entschlossen, 1998 eine gewisse Gruppe davon, nämlich die John Dewar & Sons und alle dazugehörigen Marken, abzugeben. Und Bacardi hat sich damals eben den Zuschlag gesichert. Also seit 1998, und da haben wir es rund, ist das Ganze mit den Schwestermarken, gerade Van, Craig Ellery, Aberfeldy etc. in Hand von Bacardi, und das bis heute.
Genau, um auch den Bogen komplett zu spannen, ist seit 2 Jahren auch Teeling bei uns mit an Bord,
yes,
bei Bacardi. Nicht John Dewar & Sons, da muss ich immer vorsichtig sein, das müssen wir auch ganz klar kommunizieren, sondern Hause Bacardi zu Hause. Und ich habe gesehen auf eurer Homepage, ihr habt darüber natürlich auch schon ein paar Storys gemacht.
Ich glaube, 3 Teeling-Folgen hatten wir, oder?
Interessanterweise ist es auch so, als wir die erste Story gemacht haben, war es noch gar nicht Bacardi, auch als wir da waren. Wir waren vor Ort in der Distillerie und haben die erste Folge gemacht, da war es noch nicht Bacardi. Dann haben wir eine Nachzügler-Folge gemacht und dann sprechen wir, wenn es was gibt, auch ganz gerne darüber, was gibt es denn Neues? Und da waren das gerade die Flash-News, hey, Teeling ist jetzt Teil der Bacardi-Gruppe.
Ja.
Und haben uns da auch tatsächlich noch ganz angeregt drüber unterhalten, welche Chancen und Risiken das auch bietet.
Mhm.
Aber wir können bis heute nur sagen, die Destillate sind fantastisch. Ist, glaube ich, die Marke, von denen ich die meisten verschiedenen Abfüllungen zu Hause habe. Nicht nur, weil sie fantastisch schmecken, sondern da muss man wirklich sagen, Preis-Leistung ist einfach ein Kracher. Du bekommst zu vernünftigen Preisen fantastische Destillate mit einer großartigen, ausgefallenen Reifung, was wir da alles da haben. Von Mizunara-Eiche über verschiedenste Weinfässer, über Durotal-Whisky, Tequila-Fass, krass, wirklich eine unglaubliche Vielfalt, die halt Sachen machen, die die Schotten teilweise eben auch nicht mehr dürfen.
Heimliche Liebe, Teeling, wirklich so eine geile Destillerie. Unsere erste Destillerie, die wir jemals besucht haben, da ging diese ganze Podcast-Idee los. Bei mir schlägt tatsächlich Glen Ellery noch Teeling, von denen habe ich noch mehr zu Hause als Teelings, bei dir ist es umgekehrt. Es kommt aber, also ich habe eigentlich nie Flaschen doppelt, sondern ich liebe es, Dinge zum ersten Mal zu probieren, und ich kaufe mir nie Whisky nach, weil den habe ich ja schon probiert. Und es gibt 3 Destillerien, von denen habe ich Whiskys doppelt, und Teeling gehört dazu. Weil die haben auch immer Small Batches. Das heißt, dann ist dann der Pinot Noir aus der Charge einfach weg, wenn die Flaschen weg sind. Und wenn der halt so lecker ist, dass man sich den nachkaufen muss. Also Teeling ist eine von 3 Flaschen zu Hause, die ich doppelt habe.
Auch hier kann ich ruhigen Gewissens sagen, gebt fein Acht. Auch dort wird demnächst was Neues kommen. Wir stehen in den Startlöchern für das eine, sind in den Planungen für das andere. Und ganz exklusiv für Deutschland wird auf jeden Fall auch was kommen.
Mega.
Wo ich tatsächlich meine Finger im Spiel mit habe.
Oh mein Gott. Jetzt,
mehr verrate ich nicht. Teaser zu Ende.
Also, wenn ihr jetzt ein Nebengeräusch hört, entstörendes, dann ist das, weil ich nervös auf dem Stuhl hin und her rutsche.
Wir werden die Augen und Ohren offen halten, ganz sicher.
Und die Finger wahrscheinlich auch.
Das poppt man ja auch.
Ja.
Kommt.
Genau.
Oh, herrlich.
Ja, also 25 Jahre. Ich sehe, eure Gläser sind jetzt leer.
Ach, tatsächlich.
Und, genau.
Auf einmal war er weg.
Weg war er. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch ein bisschen was.
Mhm.
Und zwar die nächste Flasche. Roy Bruckler 22. Wir gehen mit den Jahren ein bisschen zurück. Das hat aber verschiedene Gründe, warum wir in den Jahren jetzt wieder ein bisschen zurückgehen. Zum einen, es ist ein Exceptional Cask, was bei uns bedeutet, zu 99,9% ist das dann noch eine Fassstärke. Und wie ihr so schön am Etikett sehen könnt, sind das diesmal 53 Volumenprozent. Nach 4 Whiskys mit 46 Volumenprozent und jedes Mal auch, wow, aber der hat trotzdem ganz gut Antritt, könnt ihr euch jetzt vielleicht vorstellen, jetzt wird es nochmal anders interessant. Ich hatte eingehend ja gesagt, Roy Bruckler ist so konzeptioniert, dass man Sherry-Finishes ausbaut.
Ja.
Das funktioniert soweit auch ganz gut. Wir haben aber auch herausgefunden, dass das auch mit Wein funktioniert. Ja, wie ihr seht, 22 Jahre, Exceptional Cask, 53 Volumenprozent in einem Tokai-Fass. Ich weiß, dass einer von euch beiden mindestens sehr gerne Tokai mag. Und von daher, ich kann hierzu sagen, 20 Jahre gereift und 19 Monate Finish in einem sogenannten Tokai-Fass. Aber ich glaube, ihr könnt mir sogar auch schon was dazu sagen, richtig?
Das ist richtig. Das Erste, was ich sage, ist, und während ihr Steve eingießt, erzähle ich euch ein bisschen was zu dieser speziellen Whisky- bzw. Weinregion. Wir kennen ja das Thema, dass ein Getränk nur so heißen darf wie der Ursprungsort. Sei es ein Müller-Thurgau-Wein, sei es ein Champagner aus der Champagne. Und die Tokaja-Weinregion ist ein sehr, sehr, sehr kleines Gebiet. Ihr müsst euch vorstellen, von der Fläche her ist das so groß wie das Bundesland Bremen, also das kleinste deutsche Bundesland. Und zu finden ist das in Nordungarn und in Südostslowakei. Das heißt, so dieser Grenzübergang von der Slowakei nach Ungarn, im äußersten Norden Ungarns, da ist ein kleiner Streifen. Der ist nur 90 Kilometer lang und 4 Kilometer breit. Und das ist dieses ganz spezielle Weinanbaugebiet. Das ist sogar UNESCO-Kulturwelterbe. Und jetzt trinken wir hier einen Whisky, der ein Weinfinish bekommen hat aus diesem klitzekleinen Weinanbaugebiet in dieser speziellen Region.
Er ist noch besonderer, nicht nur, dass die Region besonders klein ist, der hat eine Eigenschaft, die auch ganz wenige Sherrys an sich haben, deswegen verstehe ich, dass das so gut passt, das ist ja ein Süßwein, denn die Trauben, kennen das ja, Wein basiert auch auf einer Rebe, die Trauben werden vorher getrocknet, also rosiniert, wie so Rosinen und dann setzen sie eine Edelfäule an, ganz bewusst, das ist was ganz Besonderes an diesem Wein, das machen nämlich sonst andere nicht. A, dieses Trocknen vorher, wie nur bei ganz wenigen Sherrys und diese Edelfäule und die Ernte, die ist wetterabhängig. Mhm. Das heißt, es gibt Jahre, da gibt es einfach nicht viel davon. Und es gibt Jahre, da gibt es etwas mehr. Das heißt, es kann je nach Jahrgang auch verdammt selten sein, dass du einen Tokai-Wein aus diesem besonderen Jahrgang findest, weil es eben wetterabhängig ist. Dadurch entsteht aber ein recht kräftiger Süßwein, was eben auch die Möglichkeit in einem Finish eröffnet, dass er gut Geschmack annehmen kann, weil es kein leichter, sondern wirklich ein kräftiger Süßwein ist.
Macht mir irgendwie den Mund nur noch wässriger. Ich habe mal gerade den Zinken reingehalten. Da kommt ein ganz anderes Aroma gerade in die Nase als bei allen vier anderen vorher.
Ja, ne? Ja, also ich habe hier tatsächlich eine gewisse, ich bin die ganze Zeit überlegen, die Tasting Notes sagen ein opulentes Zusammenkommen von karamellisiertem Zucker.
Mhm, ja.
Ich weiß auch, wo das herrührt, ganz klar, aber ich habe trotzdem noch eine gewisse andere Note, die ich gerade tatsächlich auch wieder mal nicht zuordnen kann. Das Problem habe ich mit diesem Whisky die ganze Zeit schon und ich komme nicht drauf, weil es ist eine gewisse Süße, die hat aber auch einen gewissen Nebenton, den ich so noch nicht 100% raushole. Es ist auf jeden Fall brauner Zucker.
Genau, Zucker, eine Süße und ich finde im Geruch, das riecht wie, wenn du einen guten Riesling hast, der aber trocken ist, eine gewisse Säure, ein gewisser Säureanteil, der mitkommt. Das riechst du auch so ein bisschen noch mit.
Und es ist eine gewisse Würze und die würde ich schon leicht scharf, aber scharf nicht im Sinne von wie pfefferscharf, sondern ich weiß, in den Tasting Notes ist Lakritz angegeben.
Das wollte ich gerade sagen, diese Lakritz-Note, die habe ich in den Tasting Noten auch gelesen, die kriege ich aber in die Nase bisher noch nicht.
Nee, genau. Und das ist aber der Grund, warum ich die ganze Zeit nachdenke, da ist noch ein Hauch von etwas und ich kann es nicht greifen. Mhm. Und das sind so diese Sprünge, diese zwei Aromen, die ich dann immer habe.
Ja. Ja, die Schärfe ist eher, also wie du schon sagst, nicht so eine Pfeffrigkeit, sondern geht eher schon in Richtung, wir hatten davon schon sehr häufig Schokolade, vielleicht so eine Chili-Schokolade.
Mhm. Aber auch hier wieder sehr opulent, wie ich finde. Die 53 Volumenprozent, um das mal kurz anzumerken, rieche ich überhaupt gar nicht.
Null, gar nicht. Und der Alkohol ist so gut eingebunden.
Ist faszinierend, wie ich finde, mit einem, auch 22 Jahre ist schon eine sehr, sehr lange Reifung, beziehungsweise 20 plus Finish. Und übrigens in Hogshead und Sherryfässern als solches, ne, was natürlich einen gewissen Ton noch mitgibt. Das heißt, das Finish hat schon sehr eigene Aromen, aber auch die Reifung vorher hat natürlich auch schon so seinen ganz eigenen Charakter. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen auf die Tasting Notes gespinkst, heißt, in das sich Aromen von Mangopüree und zarten Sommerblüten mischen lässt und langsam einen Hauch von Lakritz und weichem Getreide offenbart.
Mangopüree.
Diesmal auf der Suche nach der Mango.
Ja, aber wirklich. Also, nee.
Es ist ein großartiger Geruch. Rund, voll, aber die Mango finde ich nicht.
Mm-mm, weil Mango hat ja auch einen sehr eigenen, dominanten Geschmack.
Ja, Geruch. Und du bist sofort wieder tropisch. Und ich bin hier weniger tropisch unterwegs.
Nee, ich bin eher in Richtung mediterran unterwegs, weil diese Weinnoten habe ich immer mit Portugal, Spanien, Italien in Assoziation. Und ich bin eher gerade mediterran als tropisch. Ich könnte noch eine halbe Stunde dran riechen, aber ich will das jetzt probieren.
Ja, dann.
Ich werde dich nicht dran ändern. Slanche.
Slanche. Slanche. Die Süße. Die Süße habe ich sofort auf der Zunge. Wenn man es im Gaumen lässt, bleibt sie. Sie bleibt stehen. Es kommt eine gewisse Schärfe vom Alkohol. Da, glaube ich, merke ich das erste Mal den Alkohol. 53 Volumenprozent sind schon deutlich, nicht zu viel. Sobald ich es runterschlucke, merke ich, die ziehen noch mal ein bisschen nach. Die 53 Volumenprozent ist leicht scharf, aber es kommt die Süße. Und jetzt habe ich auch tatsächlich eine Frucht, die ich vielleicht eher in Richtung Mango assoziieren könnte. Nicht hundertprozentig, ja, das ist auf jeden Fall Mango, aber es geht in diese Richtung. Und ich glaube, wir sprechen hier von Mango-Püree. Das heißt, es ist ja auch eine gewisse Sämigkeit. Es ist jetzt nicht die Mango, wo man reinbeißt und wirklich diesen vollen Fruchtgeschmack hat, sondern es ist ja so ein leicht, vielleicht so leicht verwässerter Mango-Geschmack.
Also wenn wir es downgraden auf einen gelben Smoothie, dann gehe ich mit. Mango ist mir immer noch zu abstrakt und mir fehlen so ein bisschen die Fasern zwischen den Zähnen, wenn man Mango isst. Aber es ist schon sehr gelbfruchtig, krass.
Ein sehr hohes Komplexitätsniveau finde ich hier. Ich weiß wiederum, dass mein Messe-Whisky der Whisky Live geworden ist, den ich mitgenommen habe, weil er mich da schon vor Ort so umgehauen hat, dass ich einen einsacken musste. Du merkst beim Trinken ja auch sofort die Süße. Die ist direkt da und die bleibt auch da und sie ist wirklich intensiv. Ich habe am Anfang sehr viel Getreide, wirklich vom Urdestillat, eine Grundgetreidenote, die sich dann aber im Abgang sehr schnell und sehr stark in eine Süße wandelt, in eine Frucht wandelt und diese Frucht, die geht dann ins Tropische und die bringt eben dann die Einschläge der Mango und Schwesterfrüchte gerne mit.
Schwesterfrüchte
ist ja, gut. Das ist wie so ein tropischer Fruchtcocktail. Da wird es dann plötzlich vom Getreidigen sehr fruchtig. Und einfach dieser Wandel nochmal im Charakter, dann im Abgang, ist super, super interessant und gepaart mit der Süße einfach großartig.
Ich finde, die Geschwindigkeit, mit der die Süße auf die Zunge drängt, ist gewaltig.
Wahnsinn, ne?
Und ich glaube, ich weiß auch, weil, also wir haben ja parallel getrunken auf der Messe und haben beide, ich weiß nicht, lass es 40 Drums gewesen sein an diesem Messetag. Und das war ja zu einem sehr späten Zeitpunkt. Und ich kann vollkommen verstehen, dass du trotz der 39 Drums vorher bei diesem hängen geblieben bist, weil der überzeugt. Wir haben jetzt auch 4 sehr intensive Whiskys getrunken und der setzt nochmal eins drauf. Das sind Messe-Whiskys, die Leute abholen. Weil egal, was die vorher gekostet haben, das schmecken die raus. Weil wenn du jetzt ein schüchternes Fino-Finish hast oder eine reine Bourbon-Reifung, die 6 Jahre im Fass war, ist dann der 40. Messe-Whisky, das ist dir egal, aber der überzeugt.
Ja, der überzeugt so sehr, dass wir den natürlich auch gerne immer mit bei der Messe dabei haben. Du sagst, dass die Leute den abholen, das ist auch richtig. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Small Batch, es ist ein Exceptional Cast. Das heißt, limitierte Auflage bei 1380 Flaschen. Ich weiß, vor unserem Treffen habe ich mich noch informiert, das ist noch ein bisschen was da in Deutschland, aber tatsächlich nicht mehr viel.
Das also, glaube ich.
An die Leute da draußen, die wirklich jetzt diesen Geschmack erleben wollen live, versucht da wirklich euch ein bisschen zu sputen. Denn wenn vergriffen, dann vergriffen. Und gerade bei Roy Bruckler, das erste Weinfinish überhaupt, dann als solches mit 53% Exceptional Cast, ist auf jeden Fall sinnvoll, da zu investieren.
Ja.
Der Handel ruft zwischen 250 und 300 Euro dafür auf. Finde ich von Preis-Leistung hier wirklich angebracht, weil du hast auch diese mächtige Flasche mit der mächtigen Kiste drumherum. Du hast 22 Jahre Reifung. Du hast die Fassstärke und dieses großartige Zusammenspiel aus Grunddestillat und aus süßem Tokai-Wein, was wirklich was Besonderes ist. Und das ist eben genau dieser Whisky, den ich vorhin meinte. Auf den freust du dich den ganzen Tag und dann setzt du dich abends hin, legst die Füße hoch, füllst dir ein Glas ein und das genießt du dann.
Ja.
Und das genießt du auf der Couch oder am Kamin oder im Sessel und denkst dir, ja.
Absolute Wucht, wirklich. Also allein der Korken wiegt ja schon gefühlt ein halbes Kilo. Das ist wirklich Wahnsinn. Also wenn man da irgendwie einen Kiloschein hat und nicht schwer heben und tragen darf, dann ist der ja schon nichts für einen. Sonst kriegt man nämlich nicht mal die Flasche ohne Bandscheibenvorfall auf.
Bring deinen Support mit auf die Messe. Zum Tragen,
genau. Was mich zum Abschluss noch interessieren würde, wenn Bruckler jetzt kommt und fragt dich, Pierre, hör mal, wir brauchen mal Inspiration, wir möchten gerne was Neues machen, haben aber gerade keine Idee. Wo hättest du mal richtig Bock drauf? Was würdest du gerne machen, sei es was Besonderes mit dem Whisky oder ein besonderes Finish, ein besonderes Fass, eine besondere Lagerung? Wo sagst du, das wäre mal echt interessant, da würde ich mich freuen, wenn sie das mal machen.
Vielleicht ein Peated Roy Bruckler oder ein abgefahrenes Fassfinish abseits vom Sherry.
Peated wäre vielleicht noch das Einzige, wo ich jetzt gesagt hätte, ja, hatte ich auch gerade kurz im Kopf.
Mhm.
Hab's bewusst nicht gesagt, weil ich glaube, dass mit dem Peated gewisse Noten hinten runterfallen. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Mhm.
Ich muss aber sagen, ich habe in meiner Zeit, seitdem ich Whisky verkoste, beziehungsweise ja auch Schule, oft schon Whiskys getrunken, wo der Peat oder das Peatige sehr, sehr schön assoziierte mit den Noten. Muss dazu ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt wirklich gerade der Whisky, der mir einfällt, der Teeling Black Pits.
Oh ja.
Der ja nun mal auch ein Bourbonfass, eine Bourbonfassreifung hat und ein Weinfinish hat. Und dann halt peated bei 55 ppm. Das könnte ich mir zum Beispiel wie jetzt bei so einem Tokai vorstellen, dass man hier diesen Tokai mit einer ganz leichten Rauchnote noch untermalt. Aber ich würde sagen, wirklich minimal. Und da gehe ich dann doch schon eher so wie die Balvenies zum Beispiel, die Week of Peat. Serie. Dort hat man ja auch jetzt, ich glaube, der 17-Jährige war es mit einer Rotwein, einem Rotweinfass, wenn mich nicht alles täuscht. Könnte auch völlig falsch liegen. Mhm. Auf jeden Fall, die haben eine gewisse Rauchigkeit, die auch eine Süße mitbringen. Super interessant. Ich glaube, ein perfekter Einstieg, auch der Teeling Black Pits, für in das rauchige Segment. Aber, jetzt habe ich wieder so viel gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das möchte bei Roy Bruckler. Ich glaube, Roy Bruckler ist so ziemlich die einzige Marke in dem Portfolio, wo ich sagen würde, die sind zwar nicht so innovativ und experimentell, aber so wie sie sind, sind sie gut. Und das haben wir, glaube ich, heute Abend doch bei jedem einzelnen Whisky immer wieder so gesagt. Ne? Und ich kann es mir nur sehr schwer vorstellen hier. Das Weinfinish beim Tokai, muss ich sagen, war nochmal so das i-Tüpfelchen. Als der rauskam, habe ich gesagt, wow, okay, ja, überzeugt. Und ich glaube, bei der Marke wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht. Also wenn überhaupt, dann eine ganz kleine, leichte Rauchigkeit vielleicht noch.
Sehr, sehr interessant. Werden eure Lagerhäuser nochmal reaktiviert, dass ihr die auch tatsächlich wieder nutzt, um Spirit vor Ort zu lagern? Oder ist es der langfristige Plan, dass tatsächlich dann dezentral alle Fässer weiterhin gelagert werden?
Das Ding ist, dass die Lagerhäuser vermietet sind. Das heißt, da sind andere Fässer drin.
Ach, wie witzig.
Was eigentlich ganz witzig ist. Aber ihr habt es vorhin auch sehr schön erklärt und man sieht es ja auch anhand der Zahlen auf der Tube. Es ist ja nun mal auch sehr viel bei Bruckler passiert.
Ja, ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass das erstmal nicht so wird. Dass erstmal alles so bleibt, wie es ist. Ob es da Pläne schon gibt, habe ich bisher nicht gehört, dass die vielleicht wieder vor Ort wären. Es gibt ja auch leider Gottes kein Visitor Center. Ich glaube, da es kein Visitor Center gibt, ist das jetzt nun mal auch ein Mitgrund, kann ich mir vorstellen, dass man da jetzt nicht unbedingt scharf drauf ist, dass man da jetzt nochmal kämpft, die Häuser zurückzubekommen. Weil das würde natürlich ein gesamtes Paket ergeben, wenn du ein Visitor Center hast und dann das Warehouse besichtigen kannst, da vielleicht ein Tasting machen kannst, macht schon Sinn. Aber die meiste Anzahl an Fässern hätte da ja eh keinen Platz.
Ja,
von
richtig.
Daher, wir sind mit John Deere & Sons tatsächlich in Glasgow, in großen Lagerhäusern. Und ich hatte das große Glück natürlich auch als Mitarbeiter von Bacardi dort auch schon mal hinzukommen. Man hat immer so diese Romantik, ne, so von die Distillerie so in einem Glen, in einem Tal und dahinter die Lagerhäuser. Das ist in Glasgow dann doch ein bisschen anders. Das ist, wie sagen die Schotten so schön, ist der Working Site.
Ja,
so
fegt
dir der Gabelstapler von links und rechts um die Ohren und die Mitarbeiter plärren sich dort an, weil sie sich nicht verstehen aufgrund der ganzen Geräuschkulisse. Nein, jetzt mal so zum Hauptpunkt. Ich glaube, so wie es gerade ist, ist gut. Ich könnte mir vorstellen, ein Visitor Center bei Roy Bruckler, wenn es dann weiterhin so gut läuft, wäre schön und dann im Zuge dessen vielleicht auch nochmal die Lagerhäuser reaktivieren.
Genau. Ich glaube, wir haben heute unheimlich viel erfahren. Ich gehe deutlich schlauer raus aus diesem Raum, als ich reingekommen bin.
Also die Anzahl der vernichteten Gehirnzellen ist in keinem Verhältnis zum Neuerlernten.
Ich wollte gerade sagen, das haben wir doch deutlich potenziert. Danke dir nochmal von Herzen, dass du Teil unseres Podcasts sein wolltest heute und uns die Ehre bereitet hast, hier teilzunehmen. Das ist eine ganz, ganz tolle Folge draus geworden. Ich habe es persönlich sehr, sehr genossen. Ich hatte einen wunderbaren Abend zusammen mit euch beiden, auch mit dir, Johannes.
Jupp.
hat mir riesen Freude bereitet. Ich denke, den Menschen da draußen auch. Wir haben alle unheimlich viel erfahren und wir freuen uns, wenn wir uns bald mal wieder sehen und oder hören würden.
Ganz meinerseits absolut sehr schön hier bei euch. Ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann nochmal zu einer anderen Marke und vielleicht zu dem einen oder anderen Event. Wer weiß.
Ich würde mich riesig freuen. Ich habe mich auch so ein bisschen festgesetzt. Wir würden uns freuen, mit dir nochmal eine Folge zu machen. Wünschen dir jetzt noch einen schönen Abend. Es ist mittlerweile dunkel draußen geworden und sagen auch da draußen, bis bald.
Bis bald zusammen. Tschüss.
Peace to you back.